Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 109. Episode von Devils and Demons. Keine besondere Episode heute, denn es ist eine Crossover-Episode. Deswegen begrüße ich jetzt ausnahmsweise auch zuerst unseren Gast, denn es ist eine Devils and Demons Bahnhofskino-Crossover-Episode. Deswegen begrüße ich ganz herzlich an unserer Seite Patrick Lohmeier.
Hallo! Ha! Schön, da zu sein.
Endlich mal wieder, es ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Folgen her, dass wir zusammen was aufgenommen haben. Patrick, schön, dass du da bist.
Gerne, ich bin immer gerne bereit, mit euch über sehr delikate Filme zu sprechen, so auch dieses Mal.
Ich dachte, du sagst jetzt intelligente Filme.
Also bitte, nee, die haben wir ja durch mit Texas Chainsaw Massacre und Girl with the Dragon Tattoo. Also.
Das stimmt. Ja, Pascal ist auch da, hallo Pascal.
Hallo Patrick, hallo Chris.
Ja, also wir haben Orkan Sabine überstanden, wir haben die Oscar-Verleihung überstanden. Dann werden wir auch heute diese Episode überstehen. Nicht ohne Grund sage ich das, denn wir reden über ein ganz besonderes Franchise. Dazu aber gleich mehr. Patrick, ich habe gelesen, dass du tatsächlich ein neues Projekt am Start hast und die Unterstützung von potenziellen Hörern gebrauchen könntest.
Oh, das ist ganz nett, dass du es erwähnst. Na, so ein Zufall. Ich weiß nicht, wie groß, weil Stichwort Crossover, das Crossover-Potenzial thematisch ist jetzt hier zwischen dem, was wir gleich zu bereden haben und dem Projekt, an dem ich gerade arbeite. Aber es ist ein Buch über den Krimi-Klassiker Columbo und ich suche noch Unterstützerinnen und Unterstützer, die das fördern. Also ist eine Crowdfunding-Kampagne, ich mach's kurz und knapp. Wer Bock drauf hat, sich darüber zu informieren und sich vielleicht so ein Buch vorzubestellen, kann unter startnext.com/Columbo startnext.com/Columbo mal nachgucken und reinlesen und gucken, was ich da vorhabe. Ich glaube, es lohnt sich. Und wenn man selbst Columbo nicht so gerne mag, liebt man ihn dann vielleicht, lernt man ihn dadurch lieben und kann einen mittellosen Freelancer, Publisher wie mich unterstützen. Damit ich nämlich nicht nur von Corflix ernähren muss die nächsten 3 Monate.
Ist denn bei Erfolg ein Sequel geplant zu Matlock oder Mord ist der Hobby?
Nee, ich glaube tatsächlich, wenn die Finanzierung hier fliegt, wird mir das tatsächlich die Freiheit erlauben, ein bisschen abgründiger zu werden in meinen Themen. Ich liebäugle ja tatsächlich mit einem Renny Harlin Buch.
Oh.
Aber genau, also es muss erstmal so ein bisschen was Mainstream-Kompatibleres wie dies hier klappen und dann vielleicht Renny Harlin und dann ja Angela Lansbury, wer weiß.
Hast du Renny Harlins letzten Film gesehen, seine chinesische Produktion? Der Titel ist mir gerade entfallen tatsächlich, aber ist irgendwie rausgekommen vor ein paar Wochen.
Er hat sehr gute Filme gemacht. Und wir sprechen über die Final Destination-Reihe komplett. Ja, darin liegt keine Schande, oder?
Ich finde tatsächlich nicht. Also es ist also eine Filmreihe, die einfach sich wegsnacken lässt, sage ich mal. Es war für mich auch immer eine besondere Filmreihe, weil es tatsächlich auch zu den ersten Horrorfilmen gehört, die ich gesehen habe. Also den ersten Teil damals noch auf VHS. Gehört immer noch so ein bisschen so zu meinem Einstieg dazu. Und von daher hat doch zumindest der erste Teil einen gewissen Platz in meinem Herzen und den Sequels bin ich nicht abgeneigt, wie wir im Verlauf dieser Episode vermutlich noch herausfinden werden.
Ja, ist ja sowieso wahrscheinlich bei mir und Chris so, dadurch, dass wir etwa der gleiche Jahrgang sind oder sogar ziemlich genau der gleiche Jahrgang sind. War halt Final Destination auch ja bei mir so in der Jugend 13, 14, 15 halt ein sehr heißes Eisen und ja, auch so für mich mehr oder weniger einer der Filme, die den Einstieg in den seichten Einstieg, der dann sich später so vom Interesse noch intensiviert hat, ermöglicht hat, das Franchise, ja.
Es ist ja auch erstaunlich, wie wahnsinnig erfolgreich die Filme waren, ne? Also man ist immer wieder erstaunt, aber wenn man sich so die Box-Office-Zahlen auch gerade in Relation zu den Budgets anguckt, kann man nur den Hut ziehen. Vor allem für dieses Konzept.
Ja, ich hätte doch gerne, war mir leider nicht möglich, ein bisschen aussagekräftigere Zahlen gefunden zu den Home-Video-Einnahmen, weil in meiner Wahrnehmung, also es ist so irgendwie meine persönliche Wahrnehmung bezüglich der Reihe, ist, dass sie gerade auf DVD unglaublich erfolgreich war, weil die ja natürlich auch komplett also zeitlich einherging mit der Mainstreamisierung einfach dieses Mediums. Das boomte plötzlich total und davon haben, glaube ich, Filme wie Final Destination, also insbesondere der erste und zweite Teil, total profitiert. Und beim dritten war es dann auch so, dass sie dann sogar noch extra Features eingebaut haben, so Choose Your Own Death und sowas. Also ist für mich sehr mit dem Medium DVD einfach verbunden in meiner Erinnerung, die ganze Reihe.
Ich stelle mal eine These auf. Für mich ist Final Destination so ein bisschen das, was für andere Leute die Saw-Reihe ist. Das ist ja auch so ein bisschen so, dass der erste Teil ja durchaus noch, ja, hier und da mal ein bisschen kreativ ist. Gut, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Saw. Ist für mich nur ein, sag ich mal, ein Splatter-Abklatsch von 7. Aber es ist ja auch so, dass dort die Leute ja mehr oder weniger einfach nur mit den Foltersequenzen ins Kino gelockt werden, beziehungsweise mit den ausgetüftelten Fallen. Und hier ist es so ein bisschen einfach die ausgetüftelte Todessequenz. Und für mich ist da so eine Parallele zwischen diesen beiden Franchises zu erkennen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Pascal?
Ja, auf jeden Fall in dieser Formelhaftigkeit, die ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, ist die wahrscheinlich bei Final Destination, wirkt sie zumindest noch ausgeprägter, einfach der Tatsache geschuldet, dass Final Destination noch weniger versucht, einen wirklich thrillerartigen Story-Unterbau da reinzufriemeln, sondern halt sich wirklich ganz wesentlich größtenteils auf das konzentriert, was den Film ausmacht. Aber grundsätzlich die Parallele, klar. Also du gehst halt oder man ist immer ins Kino gegangen und hat sich bei beiden Franchises auf jeden Fall ich bin mit Erwartungen reingegangen, ich bekomme jetzt hier von vorne bis hinten eine Reihe von mehr oder minder kreativ, hoffentlich kreativ und cool gestalteten fiesen Todessequenzen zu sehen.
Ja, ich bin da ganz bei euch. Also ich muss tatsächlich auch, glaube ich, unbewusst hatte ich auch Saw irgendwo bei mir in den hinteren Gehirnwindungen, als ich jetzt diese Reihe auch wieder sah. Aber wie Pascal gerade schon sagt, es fehlt eben dieser übergreifende Handlungsbogen, ne? Die haben keine übergreifende Kontinuität. Also es ist schon formelhaft, aber es ist eben formelhaft in dem Sinn, dass wirklich fast jeder Final Destination Teil wieder bei Null anfängt und dann irgendwann mal erwähnt wird, so, ach, das gab's doch schon mal in einem anderen Film. Ach komm, was redest du denn da? Komm. Und dann also die Regeln weggeworfen werden. Also ich glaube, darauf werden wir noch später zu sprechen kommen, dass es schon mal so Versuche gab, innerhalb der Reihe so ein bisschen sowas reinzubringen, wie so Charaktere auch, die sich von Film zum nächsten Film schleppen. Und dann wieder irgendwie hier zum Anfang zurückfinden. Ich möchte es nicht spoilern vorweg. Aber ansonsten ist das alles so. Im Grunde kannst du jeden Film einfach so wegsnacken für sich und du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Was bei Saw nicht gilt, da bist du ziemlich aufgeschmissen, wenn du bei Teil 3 oder 4 oder 5 einsteigst.
Ja, das stimmt. Blickst du auf nicht mehr durch. Um mal eine Linie zu ziehen von Saw zu Final Destination. Kleiner Irrtum meinerseits, als ich jetzt die Filme nochmal mir angesehen habe und die Credits, die Opening Credits vom ersten Final Destination aus dem Jahr 2000 liefen und dort der Name James Wong eingeblendet wurde, dachte ich so, was, James Wong, der Regisseur von Saw und Conjuring, hat auch Final Destination gemacht? Das ist mir völlig entfallen und es war natürlich James Wan und nicht James Wong, aber so haben wir jetzt mal einen Einstieg zu Final Destination 1. Also,
hätte mir nicht passieren können, weil ich James Wong schon relativ innig kannte, also als Autor und Regisseur von The X-Files, aber das ist eben dann da profitiere ich von meinem etwas höheren Alter.
Ja, unsere Generation kennt ihn dann eher von seinem grandiosen Dragon Ball Evolution Film.
Ja. Aber hat er nicht auch das tolle Willard-Remake gemacht mit Crispin Glover?
Ich glaube, er hat es nicht gedreht, er hat es geschrieben und produziert, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Oder hat er es auch gedreht? Produziert und geschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es auch gedreht hat. Also ich weiß, er hat noch mit von Jet Li diesen The One-Film gemacht, wo Jet Li gegen Jet Li kämpft. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch gerade nicht genau.
Ja, ist keine große Nummer. Alles gut.
Ich drop mal kurz die Facts zum Film. Also aus dem Jahr 2000. Eine Letterboxd-Wertung im Durchschnitt von 3 von 5 und auf IMDb 6,7 von 10 im Durchschnitt. Der Film hat eine FSK-Freigabe von 16 und ich finde sehr interessant an dieser Stelle ist es zu erwähnen, dass die Blu-ray, die deutsche, zu Final Destination tatsächlich zu denjenigen gehört, die nur noch sehr, 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 sehr schwer oder sehr, 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 sehr teuer zu bekommen sind. Da gehören auch ein paar andere zu, zum Beispiel die Erstauflage von American Psycho war dabei oder auch The Faculty zum Beispiel. Das sind so Filme, da kriegt man einfach diese ursprüngliche Auflage nicht mehr zu kaufen auf dem Markt, weil die einfach out of print ist. Und es sind lustigerweise auch immer bei diesen üblichen Verlagen, ich glaube Weltkino und Concord, glaube ich, das sind die, die immer relativ wenig, Sleepy Hollow gehört auch dazu zum Beispiel, die dann einfach keine Neuauflage bekommen haben und die, für die du, manchmal findet man auf der Börse noch was. Ich hatte das Glück, als ich die vor 2 Jahren nochmal neu gekauft habe, die Final Destination Film, dass ich den ersten Teil auf der Berliner Filmbörse irgendwie für einen Fünfer gefunden hatte, obwohl man den bei eBay schon 60-70 Euro veranschlagen musste. Da hatte ich noch Glück gehabt. Das hatte ich letztes Mal auch bei The Faculty, lustigerweise, auf der Hamburger Filmbörse. Aber es ist schon lustig, dass man den Film so eigentlich nicht mehr bekommt. Also lustig ist es nicht, eigentlich traurig, aber...
Ist tatsächlich so, ist ja eine New Line-Produktion und ich glaube tatsächlich vor New Line, vor der Übernahme durch Warner von New Line war die Distributionspolitik von New Line ziemlich chaotisch. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass so New Line-Filme immer kreuz und quer bei allen Labels erschienen. Also nicht die Nightmare on Elm Street 3, die war immer bei Warner. Aber alles andere, was rauskam vor Lord of the Rings, war so, wer als erster kommt, kriegt halt die internationalen Vertriebsrechte. Ja. Und ich glaube, in dem Fall hast du recht. Ich glaube, es war Kinowelt. Ich habe die DVD auch besessen, die Blu-ray nie. Ich habe mir dann am Ende einfach so die Box gekauft aus UK. Die kostet irgendwie 10, 12 Pfund und macht einen nicht arm.
Ist ja auch nun nicht unbedingt dialoglastig oder von sinnigen Dialogen bestimmt, die Filmreihe, so dass man da problemlos zugreifen kann im Ausland.
Ich bin ja einer dieser bösen O-Ton-Gucker. Aber ja, ich liebe Synchro-Gucker trotzdem. Alles ist gut.
Also für gewöhnlich bin ich da vollkommen bei dir. Aber den Film, mit dem ich aufgewachsen bin, da gucke ich schon ganz gerne mal doch immer noch mal die deutsche Sprachversion. Einfach, so aus... Ja, diese Sache halt. Man kennt es ja von den Bud Spencer-Filmen und so weiter. Obwohl das jetzt schon ein bisschen weit hergegriffen ist.
Ich verstehe dich.
Ja.
Wir haben nächste Woche den Todesjäger im Podcast. Ich würde den niemals im Original gucken. Der muss einfach in dieser tumpen deutschen Videosynchro geguckt werden. Das alles andere geht gar nicht.
Also da bin ich sehr gespannt auf eure Episode. Ich habe den Film ja gesehen und ich war entsetzt, wirklich entsetzt von dem Film. Okay. Aber das höre ich mir dann bei euch an. Also den Regisseur hatten wir schon, James Wong. Die Besetzung, typische Teenie-Horrorfilm-Besetzung Ende 90er, Anfang 2000er, würde ich sagen. Viele, ich nenne es mal in Anführungszeichen, vielversprechende Jungdarsteller, aus denen in der Regel nichts geworden ist. Das zieht sich ja quasi auch hier so ein bisschen durch die komplette Reihe, wenn man so will. Aber es ist auch typisch für den Teenie-Horrorfilm aus dieser Zeit, dass dort einfach, man hatte gerade aus Serien, hier auch ein bestes Beispiel, wir haben hier irgendwie Kerr Smith, ein paar, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Hörer oder eure Hörer da noch großartig mit Dawson's Creek in Kontakt gekommen sind, aber ich habe das früher sehr gerne geguckt und Kerr Smith hatte ja da eine der Hauptrollen. Devin Sever, der ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant, der hier die Hauptrolle spielt, weil er 2019, glaube ich, in 2 der 5 am schlechtesten bewertetsten Filme überhaupt mitgespielt hat, nämlich in Escape Plan 3 mit Sylvester Stallone, aber auch in The Fanatic, dem John Travolta-Film, den kein geringerer als Limp Bizkit-Sänger Fred Durst abgedreht hat. Und ich glaube, die sind beide knapp überall so bei IMDb so bei 2 oder irgendwas zwischen 1,0 und 2,0 und bei Letterboxd sogar wahrscheinlich, glaube ich, The Fanatic sogar unter 1,0. Also zwei richtig tolle Filme, also aus dem ist richtig was geworden, finde ich.
Ja. Soll ich ein gutes Wort für ihn einlegen oder nicht?
Wenn du eins hast.
Ja, also auch da, ich meine, da machen wahrscheinlich die 7, 8 Jahre, die zwischen uns liegen, Unterschied. Ich habe ihn tatsächlich vorher wahrgenommen in auch irgendwie Mitte, Ende der 90er und er war in einigen sehr angesagten Filmen einfach auch gerade zu sehen. Also
Killerhand
hat er ein Jahr vorgemacht, aber auch SLC Punk, so schlimm der Film ist, war ein relativ großes Ding. 97 oder 98, als der rauskam. Also das ist zumindest für Teenager. Also einige von meinen Mitschülern, die waren da irgendwie ganz heiß drauf. Die waren trotzdem scheiße, die Filme. Also er hat keine tolle Karriere gehabt, aber er schien irgendwie, du hast ja recht, das sind auch diese typischen Teenie-Horror- Coming-of-Age-Komödien, Teenie-Komödien-Gesichter, die sieht man und dann sind sie plötzlich verschwunden. Der schien so über einen Zeitraum von 3 Jahren in jedem Film zu sein.
Es ist tatsächlich verblüffend. Ich habe letztes Mal noch geguckt. Ich bin irgendwie auf Instagram-Accounts von gerade eben solchen Leuten gestoßen und musste dabei auch gerade an I Know What You Did Last Summer denken. Gerade diese Leute, wo man wirklich dachte, die wären mal richtige Stars, Hermie Scherr Geller, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. ist ja auch so ein dufter Typ, oder Frauenliebling Ryan Phillippe damals. Und ich habe dann so ein paar Leute so geguckt, was machen die heute? Und ich habe die teilweise nicht mehr wiedererkannt. Also Leute, wenn ihr so ein bisschen Gossip haben wollt, schaut mal auf den Instagram-Account von Jennifer Love Hewitt. Ich habe sie nicht wiedererkannt, wirklich. Also es ist verblüffend. Und drehen tun die ja fast nichts mehr. Also ich hatte es letztes Mal schon auf Twitter geschrieben, Hallmark-Filme drehen die mittlerweile von diesem amerikanischen, ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen sexistisch, aber ich sag's trotzdem, Hausfrauen, Pay-TV-Sender. Und so eine Fernsehfilme drehen die mittlerweile, unser liebster Hund zu Weihnachten, Teil 3 und so eine Sachen. Und das ist schon manchmal ein bisschen traurig, weil viele Leute habe ich auch ganz gerne gesehen. Zum Beispiel hier ist ja auch noch John William Scott dabei, der ja auch durch jeden Teenie-Film, durch jede Teenie-Komödie zu diesem Zeitraum gelaufen ist. Und irgendwie habe ich dann schon so manchmal so ein bisschen Mitleid, dass aus denen irgendwie, dass sie keiner mehr sehen will. Oder was sagst du, Pascal?
Bei Sean William Scott hatte ich genau das, nachdem ich den ersten Teil jetzt nochmal geschaut habe, Vorbereitung, da habe ich mich auch gefragt, was macht eigentlich Sean William Scott? Weil den habe ich zum letzten Mal in dieser, ich habe die in Erinnerung auch jetzt nicht, also nicht gut in Erinnerung, in dieser Komödie mit The Rock, da habe ich dann auch erstmal geschaut, wie ich den überhaupt zeitlich einzuordnen habe. Der ist ja auch schon jetzt nun alles andere als aktuell.
Welcome to the Jungle war das?
Ja. Ja. Ja, genau, dieser, ja. Und dann habe ich mal geguckt, der macht ja auch
durchaus so Filme,
da habe ich mir sogar einfach mal aus Spaß.
Goon? Nee. Diese Hockey-Filme.
Welche?
Goon.
Das ist Goon. Oder so.
Ja.
Ja.
Ach ja, stimmt, genau, die Goons. Und dann hat er aber auch, glaube ich, sogar 2019 noch ein oder zwei, habe ich mindestens einen abgedreht, der jetzt auch, glaube ich, irgendwie total unterm Radar geflogen ist, den auch, glaube ich,
so, so ein Ärztefilm, wo er auch eine richtig so eine dramatische Rolle spielt, glaube ich. Das hatte ich auch irgendwie gelesen. Aber man kann ja zusammenfassen, im Kino spielen diese Leute alle keine Rolle mehr, ne?
Ja.
Nee, also Sean William Scott wahrscheinlich noch am längsten, der hat noch so, also der ist langsamer ausgefadet gefühlt. In meiner Wahrnehmung, aber
ja. Sie wussten auf jeden Fall noch nicht, was sie an ihm haben in diesem Film. Was man sieht, dass seine Rolle eben sehr klein ist. Also wäre Final Destination ein halbes Jahr später produziert worden, hätte man gesagt, oh shit, das ist der heißeste Scheiß, der Typ hier aus American Pie.
Das aber Rolle das ist ja eigentlich älter American
Pie. Aber American Pie kam, glaube ich, erst wenige Monate vorher raus. Also Final Destination war ja abgedreht, als American Pie
im Kino anlief. Zum Glück.
Ich habe gesagt, nehmt ihm das Fahrrad weg, wir machen ihn cool.
Und diese ganzen Jungstars, die dachten wahrscheinlich nicht, dass man sich letztendlich an eine der einzig wahren Horrorlegenden am meisten erinnern wird in diesem Film, nämlich an Tony Todd.
Ja, toll.
Also ich gehe davon aus, dass alle unsere Hörer ihn kennen.
Ja,
Der Candyman, wo hat er noch mitgespielt? Hatchet, The Crow, Platoon.
Ja.
Eine wahre Legende und zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe, wie wir so ein bisschen sehen werden. Möchtest du die übliche Inhaltsangabe vortragen?
Das klingt so gequält, Chris.
Weil man muss halt dazu sagen, die Filme haben natürlich wirklich an Handlungen relativ wenig zu bieten und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt einfach jede Inhaltsangabe exakt identisch klingt. Zu einem Teil.
Wir können es doch verkürzen auf.
Also das Fahrzeug ist doch immer.
Wir können es doch verkürzen auf ein, zwei Sätze und sagen, eine Klasse bricht zu einem Schulausflug auf nach Frankreich, glaube ich. Und in letzter Sekunde schreit einer der Mitschüler, Achtung, nein, weil er eine Vision hat, das Flugzeug explodiert, zieht ein paar Mitschüler mit raus und da, das Flugzeug explodiert tatsächlich. Sie sind im Tod von der Schippe gesprungen und der Tod hechtet ihnen nach und bringt sie alle nacheinander um. Und im Grunde das minus das Flugzeug plus Auto-Total-Crash, Achterbahn oder einstürzende Brücke ist eigentlich die Handlung aller fünf Teile.
Ich fand das jetzt beeindruckend, wie du das gemacht hast. Tatsächlich, ich bin begeistert und richtig motiviert, nochmal diesen Film mit euch zu besprechen. Du hast es eigentlich wirklich ganz gut zusammengefasst. Deswegen können wir eigentlich auf dem Plot so ein bisschen pfeifen und einfach mal so ein bisschen herauskristallisieren, was denn diese Reihe beziehungsweise hier besonders den ersten Teil so ein bisschen auszeichnet. Und für mich ist es einfach tatsächlich so ein bisschen die Porträtierung von Alltagsängsten, weil der Film dir einfach zeigt, daran kannst du sterben, daran kannst du sterben, daran kannst du sterben, pass mal hier auf. Und gerade so auch immer die generellen Ängste der Menschen hier, du hast es erwähnt in der Eingangssequenz, die berühmt-berüchtigte mit dem Flugzeugabsturz, das ist natürlich eine Angst von vielen Leuten, einfach eine Flugangst. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Film, den ich Leuten zeigen würde, die morgen irgendwo nach New York fliegen, würde ich jetzt nicht sagen, komm, lass uns noch Final Destination nochmal gucken, bevor du abdüst. Ich glaube, das ist einfach so das Kernelement, einfach auch die Darstellung von Urängsten der Menschen. Manchmal ist es natürlich hier sehr banal, weil der Tod natürlich auch sehr, sehr tricky unterwegs ist und hier mal eine Schraube locker macht und da mal einen Stromausfall aktiviert. Also, wie geht's euch?
Ich würde Pascals Meinung erstmal interessieren, weil ich habe, glaube ich, eine etwas abweichende.
Ja, aber dann über die Reihe der Filme ein bisschen abnehmend. Aber grundsätzlich hast du recht, also was heißt, hast du recht, aber stimme ich dir schon zu, dass das ein wichtiger Faktor ist, der halt das nochmal ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt den Vergleich schon einmal gezogen, dann kann ich es jetzt auch nochmal ranziehen, im Vergleich zur Saw-Reihe beispielsweise, wo man ja auch dann ja, halt schreckliche Arten sieht, wie Menschen zu Tode kommen können, ist natürlich das ein Unterschied, ob das jetzt hier, sag ich mal, Szenen im ja, Haushalt sind oder im Straßenverkehr oder in der Achterbahn, im Flugzeug, sonst wo. Klar, es sind schon Szenarien, die man sich immer mal ausmalt. Ich denke mal, jeder Mensch irgendwie ein bisschen anders, aber dafür hat dann ja auch jeder Film immer eine diverse Anzahl verschiedener Möglichkeiten, wie ja, was für Unfälle man haben kann. Aber jetzt, wenn du mich persönlich fragst, zum Beispiel mit der Flugangst, die bekomme ich zum Beispiel für mich relativ, das kann ich relativ gut ausblenden. Das macht mich nicht so wahnsinnig. Wiederum, um jetzt schon mal so einen leichten Blick in die Zukunft zu werfen, also das Thema Achterbahn wird ja auch nochmal ein Thema. Und da fühle ich mich zum Beispiel dann ja viel mehr abgeholt im Sinne von, ja, da das wird mich dann eher noch also da, wenn ich den Film dann kurz davor geguckt hätte dann oder gucken würde, bevor ich irgendwie in den Vergnügungspark gehe, da hätte ich definitiv auch mehr Muffensausen, als ich eh schon habe, in eine von diesen großen Achterbahnen. Ja,
hast du jetzt herauskristallisiert, dass ich Flugangst habe? So was nicht gemeint.
Nee, du, aber was du grundsätzlich gemeint hast, dass halt das natürlich einen noch mehr ja, einbeziehen kann, mitnehmen kann, wenn man dann halt Sachen sieht, die, vor denen man entweder eh schon Angst hat oder die einfach alltäglich sind und die jedem theoretisch passieren können.
Ich bin da ganz bei Pascal. Ich sehe es auch nicht so präsent durch wie du, Chris. Tatsächlich im ersten und dritten Teil, das ist halt der Teil mit dem Flugzeugabsturz und dem Achterbahnunglück, tatsächlich am präsentesten, in allen anderen Teilen weniger. Aber du hast insofern natürlich schon recht, dass der Film sich, dass der Film jugendliche Ängste ganz spezifische thematisiert. Ich weiß nicht, inwieweit die auch für Erwachsene noch so anwendbar sind, aber es ist immer so für mich in dem Sinne schon so ein bisschen mit dem Motiv Angst spielen, als dass er immer so das Thema Gruppenzwang immer sehr stark thematisiert und auch irgendwie diesen Druck irgendwie performen zu müssen, irgendwie auch innerhalb eines Freundeskreises und immer mitziehen zu müssen und cool sein zu müssen. Und das ist für mich eben sehr viel präsenter. Also irgendwie immer dieser Druck, diese toxischen Freundeskreise, die da immer gezeigt werden zu Beginn. Das macht auch nicht jeder Film gleich. Also einige Filme sind da schlimmer als andere. Ich glaube, der vierte ist der schlimmste in der Hinsicht, wo man wirklich das Gefühl hat, warum, wie schaffen halt das, diese Leute nur in einem Raum aus, ohne sich irgendwie gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Aber jeder Film hat so das Thema, das ist irgendwie unglaublich schwer, muss das sein, für Teenager oder ein Heranwachsender, später sind es ja auch College-Studenten, irgendwie mit ihrem alltäglichen Leben klarzukommen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sehr gut so persönliche Parallelen da für mich ziehen kann, also zu diesem Gefühl, weil irgendwie betrifft einen das ja doch auch immer, man erinnert sich an die Schulzeit oder an Studium und man ist halt vielleicht nicht der Coolste und würde aber gerne dazugehören und ja, also doch klar, Ängste sind schon da und das machen die Filme tatsächlich relativ gut, bei aller Plattheit an anderer Stelle finde ich das immer ganz gut getroffen.
Findet ihr eigentlich, also klar, so ein bisschen die grobe Genre-Einordnung ist ja schon irgendwie der Horrorfilm bei der Final Destination-Reihe. Beim ersten vielleicht noch am ehesten, aber im Prinzip ist es ja schon so, dass es ja eigentlich, also so richtig Angst um die Figuren hat man ja nicht. Gruselig ist das Ganze auch nicht. Und wenn man so will, ist da schon eigentlich auch eine ganze Menge Witz und schwarzer Humor dabei, sodass ich schon fast sagen würde, auch wenn es vielleicht jetzt nirgendwo so in eine Enzyklopädie verfasst werden würde, aber ich würde es schon fast als Horrorkomödie bezeichnen. Der erste vielleicht noch nicht so ganz, aber in der Folge wird es auf jeden Fall für mich so in diese Genre-Richtung.
Ja, schwierig. Ich weiß nicht, inwiefern.
Also klar, ich habe es ja mal selber definiert bei uns im Podcast. Ich habe gesagt, ein Horrorfilm ist es dann, wenn er Situationen zeigt, die für die Protagonisten der Horror sind. Und das trifft in diesem Fall ja irgendwie ja zu. Klar und deutlich. Aber es ist jetzt nicht so in dem Sinne, dass er irgendwie spooky ist oder gruselig oder man sich fürchten muss. Also das finde ich eher tatsächlich nicht. Was natürlich auch daran liegen kann, dass es einer der wenigen Filme ist, die eben keine sichtbare Bedrohung haben. Also gerade im Teenie Horrorfilm gibt es das, meines Erachtens war das sogar fast einzigartig, zu der Zeit, dass eben, dass du keinen Killer hast, der auf die Leute losgeht oder irgendein Monster oder sowas. Das gab es ja später dann in den Blumhouse-Filmen so ein bisschen mehr, in Ouija zum Beispiel oder in Unfriended. Aber zu der Zeit war es ja relativ neu im Teenie-Horrorfilm. Vielleicht ist das so ein bisschen das, was jetzt so mit den Grusel so ein bisschen entzogen hat. Also bei mir ist es doch eher Spaß und Witz und Unterhaltung, ja, wie ich bei diesem Film empfinde.
Ja, Unterhaltung auf jeden Fall auch, aber Komödie weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt so das nächstliegende, bekanntere Genre oder Untergenre, wie auch immer man das für sich definieren möchte, raussuchen würde, hätte ich wahrscheinlich das Gefühl, das sind für mich Slasher-Filme mit einem unsichtbaren Mörder, ja, quasi. Also ich habe halt theoretisch das gleiche Setup, ich habe Figuren, von denen im Bestfall ein bis zwei vielleicht auch mal mich so weit erwischen, dass ich da auch mitfieber, die dann auch vielleicht eine höhere Überlebenschance haben tatsächlich. Aber grundsätzlich ist es halt, ja, diese Gruppe von Jugendlichen, die nach und nach dezimiert wird. Und ja, und ein bisschen Humor und auch natürlich ein bisschen selbstreferenzieller, also dass sich der Film vielleicht an manchen, also manche Filme an manchen Stellen schon sich der Tatsache bewusst sind, dass das jetzt ja alles sehr vorhersehbar ist und darf deswegen das alles nicht so super ernst nehmen und ein bisschen schwarzer Humor verarbeitet wird, da würde ich schon zustimmen. Aber Komödie würde ich jetzt für mich nicht so einordnen.
Ich stimme dem zu. Also ich sehe da wenig Komödiantisches. Es ist nicht unlustig, natürlich, weil es gibt einfach witzige Figuren oder mal mehr oder mal weniger witzig, je nachdem, wie man sieht. Also ich glaube, wenn man persönlich solche Menschen erlebt hat, wie jetzt irgendwie den kleinen Proto-Shovi, der irgendwie jedes Mädel angräbt und sie irgendwie heimlich mit der Kamera filmt. Wenn man solche Leute nicht kennt, findet man es vielleicht lustig. Ich glaube, wenn man solche Leute irgendwie tatsächlich mal im Schulalltag oder sonst so erlebt hat, denkt man sich, igitt. Aber insofern, ja, es hat schon sowas Komödienhaftes, finde ich auch, als dass der Effekt, den die Filme auf mich stellenweise haben, schon sehr vergleichbar dem ist, den auch Komödien auf mich haben, nämlich dass ich da teilweise eben einfach, wenn man einfach hysterisch losschreien möchte und mich die Filme in ihrem besten Moment ins Kichern bringen und teilweise in so eine leicht hysterische Stimmung versetzen. Also Stichwort Typ unter der Feuerleiter oder so, wo man dann denkt so und dann eigentlich mit nichts mehr rechnet und dann so zack, bumm und dann du natürlich schon da sitzt und dann irgendwie spitz aufschreist. Also ähnlicher Effekt wie eine Komödie, dabei aber irgendwie überhaupt nicht lustig.
Ich mag es ja, dass der Film immer sehr viel mit Foreshadowing spielt oder generell alle Teile, da man oft ja schon zu Beginn einer Todessequenz so eine minimale Andeutung findet, wohin die Reise gehen könnte. Auch hier im ersten Teil ist es ja schon so, dass wir, glaube ich, gleich im Intro oder so ein Modellflugzeug sehen im Kinderzimmer von unserer Hauptfigur und so ein paar Sätze, die Eltern sagen, ja, Junge, du hast doch das ganze Leben noch vor dir oder irgendwie unterhalten sich untereinander und es läuft immer alles schon so extrem darauf hinaus und dann trickst uns der Film aber aus und es ist am Ende dann irgendwie die banalste, unlogischste Sache, die Kids denn da zur Strecke bringt und das mag ich wirklich tatsächlich sehr, also das gefällt mir tatsächlich, dass er dem Zuschauer schon weiß, mal guck mal hier, das haben wir im Angebot, das haben wir im Angebot, was wird es am Ende sein, was den Kandidaten umbringt und ich erkenne da schon sehr humoristisches Potenzial. Wie findet ihr denn generell ich sag mal nicht unbedingt die Geschichte des Films, sondern eher die Regeln des Films. Es kommt ja dann so ein bisschen heraus, dass die Kids so ein Schema erkennen, wie der Tod dort zur Sache geht, in welche Reihenfolge er die Leute töten will und dass man auch den Tod überspringen kann und dass man den Plan austricksen kann. Wie seid ihr dabei gewesen? Vor allem noch im ersten Teil. Es wird ja noch ein bisschen absurder dann nachher in der Folge, aber hier im ersten ist es ja noch, würde ich mal sagen, geerdet.
Ich finde die Frage schwer zu beantworten, tatsächlich, weil du schon richtig sagst, die späteren Teile die Regeln so ins Absurde treiben und auch in eine große Unglaubwürdigkeit, was jetzt irgendwie auch ein starkes Wort ist, weil die ganze Reihe ist natürlich fundamental unglaubwürdig, aber innerhalb der Unglaubwürdigkeit werden sie nochmal unglaubwürdiger. Und der erste versucht sich ja ein bisschen um Bodenhaftung und tatsächlich auch sowas wie ein festes Regelwerk, wie es jetzt irgendwie bei den Nightmare-Filmen oder so ähnlich ist. Von wegen hier, wenn du Freddy packst, kannst du in die reale Welt ziehen und keine Ahnung, wenn du hier, weiß nicht, im späteren Teil wird es etabliert, irgendwie jemand anderen davon Zug stößt, dann wirst du selber nicht mehr sterben. Das ist schon. Ich bin kein großer Fan, ehrlich gesagt, von dem Regelwerk, weil es für mich zu kompliziert ist und zu wenig durchschaubar und im ersten Teil nachvollziehbar gemacht wird, wie sie darauf kommen könnten, wie sie denn den Tod überlisten, auch weil da Tony Todd noch ein relativ präsenter Protagonist ist. Und in späteren Teilen wirkt es dann eben einfach fast schon beliebig. Die kommen dann auch einfach drauf, ganz schnell, ohne irgendwie großes Zutun von außen. Und dann denke ich immer so, ja, okay, ich gucke diese Filme nicht aufgrund ihrer für ihre Plausibilität, aber die Regeln stehen, immer, also in den späteren Teilen steht für mich die Regel dem Filmvergnügen immer so ein bisschen im Weg, Entschuldigung.
Nee, ich hab dich in der Brüche. Man merkt es immer dann, wenn die Figuren im Film nicht weiterkommen, dann sagen sie immer, kommt immer irgendeiner ins Bild und sagt, aber kannst du dich nicht an Flug 180 erinnern? Da war das so. Das ist passiert irgendwie in jedem Teil. Das ist irgendwie entweder eine Radioreportage oder eine Fernsehreportage so, vor einem Jahr sind die Highschool-Schüler der Schule so und so im Flug 180 ins Leben kommen, dann erinnern sie sich, ah, da war das doch so. Und das ist, ja, manchmal wussten sie selber nicht, wie die Kids da auf die Lösung kommen sollen und naja, Drehbücher halt, ne? Pascal, wie findest du das?
Ich mag im ersten schon, wie sich das auflöst, dass ja Alex oder ja Alex heißt er rausbekommt, dass es eine Reihenfolge gibt und das finde ich jetzt auch theoretisch macht es auch für das bisschen, was es da an Geschichte gibt oder sag ich mal, um die einzelnen Szenen geschickt miteinander zu verbinden und so ein bisschen auch eine Spannungskurve in die Filme reinzubekommen. Dafür finde ich dieses ja auch für den Zuschauer leicht nachzuvollziehende Regelwerk gut. Und ihr habt natürlich vollkommen recht, das wird halt mit jedem Film ja noch immer erweitert oder na, erweitert ist eigentlich Quatsch. Es wird halt immer schwammiger und auch ja immer irrelevanter tatsächlich. Ich finde halt so generell, also es gibt ja Sachen, die ich habe generell kein Problem damit, dass sich die Filme immer wieder in ihrem Kernkonstrukt wiederholen, dass man halt dieses Setup-Event hat, was halt dann die erste Viertelstunde oder 20 Minuten des Films ausmacht. Aber ich bräuchte es dann nicht immer wieder, dass wir immer wieder dieses Regelwerk von neu erklärt bekommen, in Anführungszeichen, aber halt auch dann gefühlt immer liebloser und immer so, ah ja, jetzt müssen wir noch mal kurz den Figuren irgendwie reinschaufeln, dass es ja diese Reihenfolge gibt. Und ja, das finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber ja, grundsätzlich finde ich es in Ordnung.
Der Film hat ja auch zunehmend ein Problem damit, mit dem, was Pascal gerade beschrieben hat, nämlich, dass es im Grunde, dass schon der erste Film eine potenzielle Lösung für deren Dilemma präsentiert, aber die späteren Filme sich immer dafür rechtfertigen müssen oder dieser Lösung aus dem Weg gehen müssen. Und es wird aber immer schwieriger für die Filmemacher, weil, das muss man ihnen natürlich auch hoch anrechnen, sie bemühen sich eben darum, um dieses Prinzip auch zu variieren. Die sagen eben nicht wie bei Freitag der 13., okay, wir machen quasi 8, 9, 10 Mal den gleichen Film, mehr oder weniger, sondern sie versuchen halt auch schon nochmal das Konzept ein bisschen zu variieren, aber sie haben ja im Grunde schon sehr früh in der Reihe eine Lösung präsentiert, wie man dem entkommen könnte und da müssen sie eben Mittel und Wege finden, um aus dieser Lösung, aus diesem Lösungsmodell die Protagonisten wieder rauszulavieren, zum Beispiel dadurch, dass, weiß nicht, jemand den Tod von der Schippe springt, weil er jemand umbringt, der sowieso ein Arschloch ist und es verdient hat und dadurch entkommt er dem eigenen Tod und sich dann auf den letzten Metern rausstellt, ach, der hat irgendwie bösartigen Krebstumor und wäre eh gestorben, irgendwie 3 Tage später. Und ups, es hat gar nichts gebracht. Also für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, ergibt das jetzt gar keinen Sinn, was ich sage. Aber
für mich der smarteste Move der ganzen Reihe.
Nein, es ist ein guter Gag, aber es untergräbt natürlich auch fundamentale Prinzipien, die in vorherigen Teilen verkauft werden als valide, belastbare Lösungsmodelle, um jetzt mal ganz technisch zu werden. Und die späteren Teile haben natürlich das Problem, diese Sachen dann wieder untergraben zu müssen. Was lustig ist, eben für diese Gags sorgt, aber schon, also stellenweise eben so ein bisschen bemüht wirken. Und manchmal denke ich wieder einfach, ach, bringt sie doch einfach alle um, dafür sind wir doch hier.
Bevor wir zum besten Tod des Films kommen,
ja.
Kurz euer Resümee zum ersten Film. Wie gut hat der für euch noch funktioniert?
Pascal.
Der funktioniert für mich tatsächlich immer noch ziemlich gut. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Ich habe ihn aber auch tatsächlich über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und ist natürlich mit Sicherheit ein bisschen die retrospektive Verklärung bei mir, dass ich den halt einfach noch so aus meiner Jugend, dass die Gefühle dadurch wieder hochkommen und ich den deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wertschätzen kann. Aber der Film, ich mag halt was ihn für mich halt ein bisschen aus der Reihe so heraushebt, ist halt, dass sich hier noch natürlich am intensivsten mit eben zum Beispiel diesem Regelwerk, aber auch generell der ganzen Idee, dass es halt diese Vision gibt und dass danach der Tod, wenn man dem einmal von der Schippe gesprungen ist, halt noch nicht weg ist, sondern dass es halt ja weitergeht, dass das ganze Konzept zu etablieren, das da muss sich der Film hier natürlich am meisten Mühe geben, weil halt niemand, es gibt ja keine Vorgänger, entsprechend finde ich, das hilft dem Film ein wenig, dass er sich ein bisschen interessanter anfühlt als spätere, die sich dann zum Teil beliebiger anfühlen. Was mir, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wann ich den, ja, ich würde es mal schon Kritikpunkt nennen, aber auch gleichzeitig eine Frage an euch, wie ihr das fandet, anbringen. Ich mach's mal direkt, weil wir eben schon mal Tony Todd erwähnt haben. Und ich hatte jetzt mal in der Vorbereitung, weil ich davon schon mal gehört habe, mich da ein bisschen eingelesen. Und das ist auch durchaus eine Kritik, die dem Franchise angehaftet wird. Das ist dieses Trope der Black Magic Person, dass du diese, die schwarze Figur im Cast hast, die halt hier einzig und allein und auch relativ unerklärt dafür da ist, das Übernatürliche den weißen Teenager-Kids halt näher zu bringen und die so ein bisschen durch die Geschichte zu leiten. Oh. Das ist mir halt früher nie aufgefallen, aber jetzt, wo ich halt alle 5 Filme miteinander geguckt habe, ist es halt schon irgendwie so da und ja, es ist, habe ich jetzt auch öfter gelesen, dass das irgendwie eine Kritik ist, die da mal fällt. Aber einfach meine Frage an euch, von mir kannst du auch gleich erstmal erzählen, Patrick, wie du den Film generell gefunden hast. Aber ob das für euch auch, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob, was ihr davon haltet.
Ich nehme deinen Punkt gerne auf. Mir ist das noch nicht begegnet. Ich kann es nachvollziehen. Ist für mich nicht problematisch im Kontext, weil eigentlich die Hautfarbe oder seine Identität keine Rolle spielt. Ich weiß, du referenzierst ja dieses Black Magical Negro Zitat hier von Spike Lee und einige andere haben das auch oft gebraucht. Aber ich glaube eher so im Kontext von Filmen wie Legend of Bagger Vance oder Driving Miss Daisy, also tatsächlich wo Filme, in denen auch schwarze Figuren haben so eine hierarchisch untergeordnete Rolle spielen. Und das ist eben hier bei Tony Todd gar nicht der Fall. Du hast recht, er erfüllt einige Attribute dieses Black Magical Person Dingens, also wie auch immer das jetzt genau definiert ist. Ich kenne die genaue akademische Umschreibung das nicht. Aber insofern schon, dass er eben so auf dem Nichts auftaucht und Wunder wirkt im weitesten Sinne. Aber er ist eben immer in der Autoritätsposition und deswegen habe ich es nicht wahrgenommen als irgendwie despektierlich oder im schlimmsten Sinne vielleicht sogar rassistisch, war auch weil seine Ethnizität keine Rolle spielt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da ist vielleicht ein bisschen auch vom Auftreten her angelehnt an irgendwie einen Voodoo-Doktor oder sowas und da spielt irgendwie schwarze Magie, haha, zwinker, zwinker mit rein, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also tatsächlich ohne Flachs, ich habe das nicht im geringsten so wahrgenommen, aber ich bin auch keine Person of Color, jemals, und ich habe jeden dieser Filme jetzt mindestens 3-mal gesehen, ich wäre nie drauf gekommen, dass irgendwie seine Herkunft oder Hautfarbe irgendwie was auszusagen hat im Rahmen dieser Filmreihe.
Ich unterbreche dich mal kurz, Patrick, zur Verständnisfrage. Ja. Wir sind uns aber schon einig, dass Tony Todd der Stellvertreter des Todes auf Erden ist, oder? Oder bin ich jetzt der einzige Mensch, der das die ganze Zeit so versteht über die ganze Filmreihe hinweg? Also für mich ist Tony Todd die Verbildlichung des Todes in allen Filmen, in denen er mitspielt. Ja. Ne? Und damit hat er ja eigentlich auch die coolste Rolle im Film. Und ich bin eher der Meinung, dass er dort gecastet wurde als Fanservice, weil alle wissen, Tony Todd ist eine Horrorfilmlegende. Cool, wenn er da mitmacht. Cool, wir haben ihn an Bord. Also ich sehe da jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so ganz die Problematik. Also
siehst du ihn als den Tod persönlich? Ich sehe ihn eher so als Agent of Death, also als einer.
Ja, genau. So als Stellvertreter quasi. Hm? Ja. Gut, ich dachte schon eben gerade irgendwie so, ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass ich mir da wieder was eingebildet habe, aber gut, das ist doch so. Ja, ey, jetzt zu deinem Fazit, Patrick.
Nee, das war mein Fazit. Fazit ist durch. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen auf so eine ganz abstrakte Art und Weise, aber ich habe...
Ich meine, dein Filmfazit.
Ach, mein Filmfazit. Der Film ist gut. Ich habe lange mit dem Film gelebt. War eine meiner meistgeschätzten DVDs ja, Kinowelt, schön, dass wir es mal erwähnt haben. war auch tatsächlich in so einem Alter, da kam, in so einer Zeit, da kam echt gute DVDs rein. Also ich lamentiere oft noch so ein bisschen den Niedergang des Heimkinomarkts und die nachlassende Qualität von Bonus-Features. Und das war so eine klassische New Line-DVD, die kam eben raus mit 3-4 Audiokommentaren und Special Effects Breakdowns und so. Ich habe die ewig oft geguckt. Den Film selber natürlich auch. Ich mag ihn wirklich gern. Ich schätze auch jetzt so heute noch viel mehr, glaube ich, als damals seine fast komplette Befreitheit von irgendwelchen humoristischen Anflügen. Er ist wirklich ein für mich ansatzweise fast authentisches Porträt von Teenagern, so wie ich damals auch einer war oder so empfunden habe. Ich mag die kleinen Meta-Gags hier mit den Horrorfilmdarstellern und Regisseuren, die hier zitiert werden, namentlich. Da wenn erstmals die FBI-Agents auftreten und die heißen eben dann Wiene und Schreck mit Nachnamen, da muss ich dann schon kichern. Devin Sava ist gut in der männlichen Hauptrolle. Ellie Larter auch, die liebe ich ja sowieso für Resident Evil und so weiter. und die kleinen Anspiele auf eine New Line-Produktion. Ich glaube, der hat irgendwie John Waters, also kein Teenager in dem Alter wie Devin Sava hat John Waters Poster im Zimmer hängen, aber ja. In dem Fall eben schon. Und das ist mir auch oft positiv aufgefallen. Das fällt mir jedes Mal positiv auf. Ich mag ihn für diese kleinen Spielereien. Ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Ich glaube, das Einzige, wo ich ein bisschen Abstriche machen muss, das ist der leise Kritikpunkt, ist, dass die Qualität der Tode noch nicht auf der Höhe ist wie in einigen späteren Teilen. Also so, was den Schockfaktor betrifft.
Dazu kommen wir gleich.
Aber ein sehr guter Film. Ich mag ihn sehr gern.
Ja, ich finde auch. Also ich finde, der gehört fraglos irgendwie zu den wenigen, wirklich kreativen Teenie-Horrorfilmen aus dieser Zeit, also die so ein bisschen im Zuge von Scream entstanden sind. Wir haben es gesagt, die Grundprämisse ist so ein bisschen unglaubwürdig, aber sie ist so geschrieben, dass sie doch irgendwie für ein sehr spannendes Filmerlebnis sorgt. Also ich habe sehr viel Spaß damit und ich fieber auch durchaus mit unseren ein, zwei etwas tieferen Hauptfiguren. Die Todessequenzen finde ich durchaus doch relativ spektakulär, das können wir gleich nochmal auswerten und sind natürlich irgendwie auch natürlich das Highlight des Films. Was dazwischen so ein bisschen passiert, ist okay. Ich finde, das macht der Film zusammen mit einem anderen Teil der Reihe auf jeden Fall am besten aus dem ganzen Franchise und erlebt halt hier davon einfach, dass er wirklich brauchbare Jungdarsteller hat, also den man irgendwie auch gerne zusieht. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Finale, muss ich sagen, das war mir ein bisschen zu over the top. Aber ich finde, der hat sich wirklich echt ziemlich gut gehalten und den kann man heute noch problemlos einwerfen. Also richtig guter Film.
Ist dir aufgefallen, wie viele Easter Eggs er hat? Gerade im Finale, du kriegst die ja gar nicht mit, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Also dass zum Beispiel diese Leuchtreklame, die da runterkommt, eben auch hier die Flugnummer trägt. Das kann man ja im Kino gar nicht wahrnehmen oder beim ersten Mal auf DVD oder Blu-ray.
Ja, aber wir haben den ja alle schon 10-mal gesehen jetzt.
Ja, dann. Ne? Das spricht auch für den Film. Also lohnt das Wiedersehen.
Auf jeden Fall. Jetzt noch der Service für die Devils and Demons-Hörer. Meine Letterboxd-Wertung oder meine Wertung für den Film, 3,5 von 5 Sternen. Pascal?
3,5 von 5 Sternen ebenfalls.
Patrick?
Oh, ich erinnere mich gar nicht, aber ich glaube, es waren auch 3,5. Bin mir ziemlich sicher, ja.
Ja, es sind 3,5, ich weiß es.
Du, Sterne, Schmerne, das ist irgendwie, ich bewerte und vergesse es dann sofort. Und heute wurde ich darauf angesprochen, dass ich, wie ich es hätte wagen können, Parasite, also ich glaube also im Scherz Parasite, ne, die gleiche Wertung zu geben wie Final 4 Destination, Sterne. Dem ersten Teil, aber naja. Ist halt so. Sind beides gute Filme, Parasite und Final Destination. Beide gut.
Ich habe jetzt schon so ein Gespür dafür, also wenn irgendwann die Resident Evil-Reihe nochmal ansteht, dann machen wir das auch zusammen.
Ja, Resident Evil, da gibt es auch durchaus 4-Sterne-Plus-Kandidaten in der Reihe.
Ja. Das, der beste Tod des Films, ich fasse kurz zusammen, also wir ersparen uns bei dieser Wahl grundsätzlich die Eingangssequenz, weil die ist immer so ein bisschen outstanding. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Flugzeugabsturz durchaus ziemlich gut gemacht ist und auch relativ drastisch ist, aber die eigentlichen Todessequenzen beschränken sich tatsächlich auf 4. Da gibt es zum einen Todds Tod im Badezimmer, der eine merkwürdige Flüssigkeit, ich nenne sie immer die Flüssigkeit des Todes, ausläuft und dazu führt, dass er erwürgt wird von der Leine des Duschvorhangs. Ah. Der nächste Tod ist die Freundin von Carter, die urplötzlich vom Bus überfahren wird. Dann haben wir Tod Nummer 3, Miss Newton in ihrer Wohnung. Da gibt es ein furchtbares Chaos mit Strom, Feuer, einem Messer, einem Stuhl und einer gewaltigen Explosion. Und der vierte Tod, das ist Sean William Scott, wie er von einer Metallplatte geköpft wird, nachdem uns der Film vorher anteasert, dass hier jemand mit einem Auto auf Zugleisen steht und dort ein fürchterlicher Unfall geschehen könnte. Aber am Ende ist es einfach nur eine billige Metallplatte, die Sean William Scott köpft. Mhm. Pascal, dein Lieblingstod des Films?
Todd. Strangulierung im Badezimmer. Das ist mit Sicherheit die natürlich unspektakulärste jetzt, wenn man nach Gore geht. Aber ich finde ich mag es sehr. Also ich mag meistens die Todessequenzen mehr, die diesen crescendohaften Aufbau haben, wo du halt über einen langen Zeitraum mitbekommst, okay, es passiert nichts. Also es ist natürlich bei vielen so, aber hier ist das sehr gut inszeniert, meiner Meinung nach. Und außerdem hat die Szene auch noch so ein sehr viel, unfreiwillig, aber so einen charmanten, es ist so fast schon ein bisschen witzig, wie er stirbt.
Patrick.
Die ist schon toll. Ich glaube, beim ersten Mal sehen war es für mich auf jeden Fall die Busszene, weil sie den größten Schockeffekt hat. Jetzt beim wiederholten Sehen
ja.
Ist es Miss Luton, auch für ihren Namen nach Val Luton benannt. Finde ich auch sehr schön. Und die stirbt eben spektakulär und ich glaube gleich dreimal. Also wird erdolcht, dann nochmal erdolcht und dann schon abschließend in die Luft gesprengt. Also gefiel mir sehr gut.
Das liebe ich ja gerade, dass wir da vollkommen diverse Meinungen haben. Also für mich ist es tatsächlich die Todessequenz am Bahnübergang. Weil es auch so ein bisschen natürlich, ich mag das immer, wenn der Film mich schon so provoziert, wenn John William Scott dort mit Carter diskutiert die ganze Zeit und die Kamera nur ihn zeigt, einfach nur ihn frontal zeigt, völlig grundlos, weil so filmt man keinen Dialog und du genau weißt, irgendwas fliegt jetzt auf ihn zu und der Film zögert es noch raus, weil er immer noch sagt, ich werde hier auf keinen Fall heute sterben. Und er sagt es dann irgendwie noch, führt es noch länger aus. Und natürlich stirbt er dann. Und das mag ich dann immer so ein bisschen. Also das ist mein Tod des Films. Mhm. Gehen wir ins Jahre 2003. Final Destination 2. Gedreht von David R. Ellis, der tatsächlich zweimal ran durfte, aber auch dazu später mehr. Und der den unglaublich tollen Snakes on a Plane abgedreht hat. Letterboxd-Wertung 2,8 von 5, IMDb-Wertung 6,2 von 10 und auch ab 16 Jahren freigegeben.
War das ernst gemeint mit Snakes on a Plane, dass der toll ist?
Nein.
Okay.
Ich bin aber beruhigt. Was soll ich sonst aus seiner Vita hervorheben?
Okay. Ich dachte ja, vielleicht bist du die einzige Person auf diesem Planeten. Aber gut, mach weiter.
Ist das nicht so ein typischer Schläferz-Film, diese Filme, die dort immer in dieser populären Tele5-Sendung
sind? Ja, das ist ein typischer Internetfilm. Damals, die Geschichte dahinter ist ja irgendwie, dass er aus einem Gag quasi entstanden ist zwischen Samuel L. Jackson und irgendwelchen Menschen im Internet und gesagt, ja, irgendwie, wenn man mir so und so viel Geld zahlt, dann mache ich sogar so einen Film. Und dann hat er diesen Film gemacht. Alle haben gesagt, okay, der ist ja scheiße. Ja, und seriöse Filmmenschen oder Schreiber oder sonst wer haben gesagt, ja, was habt ihr erwartet? Okay, sorry.
Da du es eben so toll gemacht hast, Patrick, gib uns auch mal wieder eine kurze Zusammenfassung.
Ach so, ich dachte, meine die ist jetzt anwendbar für den Rest der Reihe.
Nee, ja, aber wir können den Zuschauer nicht so entlassen. Also der muss schon irgendwie wissen, worum es geht.
Ich glaube, das erste Mal waren es noch Highschool-Schüler. Diesmal haben wir hier College-Studenten und die befinden sich auf einem Autobahnzubringer und beobachten eben einen Massenunfall. Und warum beobachten sie denn? Weil die Protagonistin unseres Films, Kimberly, diesen Unfall vorausgeahnt hat, also ihn vorausgesehen hat und eben dann bestimmte Leute an der Autobahnauffahrt davon abgehalten hat, auf selbige zu fahren und sind dann so dem sicheren Tod entkommen. Und wieder geht's los, dass die Überlebenden Nicht-Unfalls dem Tod entkommen müssen über die folgenden 90 Minuten.
Ja. Jetzt haben wir auch eine Minute Zeit, um über Ellie Larter zu reden, wenn wir bei der Besetzung dieses Films sind. Ich habe es eben beim ersten Teil bewusst ausgelassen, weil sie als einzige Protagonistin auch im zweiten Teil mitwirken darf. Und du hast es ja schon gesagt, im ersten Teil hat sie, glaube ich, noch nicht mitgespielt bei Resident Evil. Ich glaube, es war ab dem dritten.
Ja.
Da hat sie ja dann schon eine prägnantere Rolle. Und ich sehe sie tatsächlich auch ziemlich gerne, muss ich sagen. Und auch hier in diesen beiden Final Destination Filmen kann ich ihrer Rolle und ihrem Schauspiel durchaus was abgewinnen.
Sagst du mal kurz, wie sie heißt?
Ja, Clear Rivers.
Ja.
Clear Rivers. Ja, guter Gag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ich meine es rausgehört zu haben, dass sie im deutschen Ton Claire Rivers heißt, zumindest im ersten Film noch. Aber das will ich jetzt nicht überprüfen lassen, vielleicht irre ich mich auch. Aber ansonsten ist der Cast ja schon ein deutlicher Rückschritt, wie ich finde, im Vergleich zum ersten Film. Also AJ Cook spielt hier noch mit. Auch kleine Randnotiz, ich habe damals, als ich mein VHS, war es VHS oder was DVD, jetzt muss ich ganz ehrlich, nee, es war VHS, genau, meinen VHS-Spieler neu bekommen hatte, meinen ersten eigenen, da hatte sie mitgespielt in einem Film, in dem auch Jürgen Prochnow mitspielt und der heißt Ripper, Brief aus der Hölle oder so ähnlich. Und es war ein super schlechter Horror-Slasher und da hat sie mitgespielt tatsächlich. Es war auch eine meiner ersten Videokassetten damals. Klar, für es ist schon aussterbend gewesen, die VHS zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Sarah Carter spielt mit aus dem Videospiel-Adoption Dead or Alive und Tony Todd ist wieder dabei. Aber es ist schon, man merkt schon, es ist der Cast aus dem ersten Teil, der war einfach schon ein bisschen namhafter.
Ja. Ich möchte auch bei Ellie Larter noch ganz kurz einwerfen, weil nicht zu unterschlagen ist natürlich Heroes, eine Serie, die sie bis zum Ende, wo sie mitgewirkt hat, bis zum Ende. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt habt, das ist
die erste Staffel.
Ja, genau. Das verschenkt.
Passend zu deinem Tweet von vor ein paar
Wochen. Es ist super. So. Eine der tollsten ersten Staffeln überhaupt und eine der schlechtesten Serien im Rest ihrer Geschichte, wo ich dann irgendwann auch aufgegeben habe. Du nicht, Pascal, anscheinend.
Nee, ich habe die überhaupt nicht gesehen. Ich weiß ja, ich erinnere mich früher noch an die TV-Werbung und fand das durchaus interessant, aber bin da nie rein.
Mittlerweile hat man keine Zeit mehr dafür, weil so viel Aktuelles läuft, dass man nie mehr wieder die Zeit haben wird, irgendwas, was älter ist als 5 Jahre nachzuholen.
Ja, das stimmt. Das
stimmt. Ja.
Ich würde gern so viele Filme gucken, wie mir Serien empfohlen werden.
Wie fandet ihr die Eingangssequenz auf dem Highway, auch gerade im Vergleich zum Flugzeugabsturz im ersten Teil? Ich persönlich finde ja, auch wenn es natürlich Eindruck hinterlassen hat im ersten Teil der Flugzeugabsturz, finde ich die Highway-Eingangssequenz doch ein bisschen spektakulärer. Und ich muss sagen, bis auf ein paar CGI-Flammen fand ich das auch ziemlich gut getrickst, muss ich sagen. Also ich fand das doch eindrucksvoll.
Ich finde das, ich finde sie um Längen spektakulärer als jetzt die Flugzeugsequenz, wo es ja auch gefühlt mehr darum geht, dass halt, das Flugzeug explodiert und weniger, wie jetzt da genau, in welcher Reihenfolge alle sterben, das klärt sich dann erst später auf. Und ich finde auch hier, der Film etabliert ja quasi damit jetzt auch in Anführungszeichen noch was Neues, und zwar, dass jetzt diese Eingangssequenz noch, nicht nur ein Unfall ist, sondern ja immer eine lange Kette von aneinanderhängenden Unfällen, kann man sagen, oder Katastrophen ist, die sich halt quasi immer so aufbauen. Und ich finde die super. Also es ist eine meiner Lieblingseingangssequenzen vor allem, und ich glaube, das hat mit Sicherheit vielen Menschen, die viel auf Autobahnen unterwegs sind, wobei ich glaube, weiß gar nicht, ob das in Deutschland so verbreitet ist.
So ein Laster, der da irgendwie so ein paar Sachen hinten drauf hat, da habe ich auch immer Angst gehabt, früher, als ich nur Auto gefahren bin, dass die da irgendwie mir durch die Frontscheibe donnern.
Ja, genau, also halt, ne, diese Baumstämme, die hinten auf der Ladefläche sind, das, da wird es viele Menschen gegeben haben, die mit Sicherheit auch schon vorher, aber die den Film gesehen haben und sich danach höchst unwohl gefühlt haben, als sie hinter eben einem Schwertransporter hinterhergefahren sind.
Ja, ich bin da ganz bei euch. Also erstmal macht, zum einen macht einfach die Eröffnungssequenz Spaß, um gleich zur ersten, weil tatsächlich Flugangst ist etwas, was ich nicht aktiv habe, ich fliege auch viel zu selten, aber wenn ich in einem Flugzeug sitze, so alle paar Jahre mal, dann weiß ich nicht, habe ich da nicht unbedingt Bock drauf. Also hat schon, glaube ich, so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei. Da ist auch nichts lustig dran. Und Final Destination 2 ist eben schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Party auf der Autobahn, aber es ist schon, es macht eben auch Spaß. Also es ist auch betont gory und sehr explizit in seiner Gewaltdarstellung. Und es ist eben auch so, das, was du gerade geschrieben hast, Pascal, es kommen erstmal zum ersten Mal diese Rube Goldbergschen Varianten, also dieses Spiel von Ereignissen, die miteinander verknüpft sind und das eine bedingt das andere so ins Spiel. Das macht schon einfach Spaß. Also ich war 2003 im Kino in Final Destination 2 und ohne zu übertreiben, das war rein stimmungsmäßig einer der Top 5 Kinobesuche meines Lebens. Die Leute sind sowas von abgegangen im Kinosaal. Also es gab ein Gekreische und Gefluche und fuck yeah ich habe zu der, sie haben nicht Englisch geflucht, weil sie cool sind, sondern weil ich zu der Zeit in Glasgow war. Und also es war wirklich eine unglaublich gute Stimmung. Es war irgendwie voller Studenten, die einfach Spaß haben wollten. Die Hälfte wahrscheinlich leicht angetrunken und wir hatten echt eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob der Rest des Films dann mithalten kann, aber so die erste Viertelstunde war wirklich, wirklich toll. Und wirklich das Ausrufezeichen, weil man fragt sich immer bei so einem Sequel, gerade bei Filmen, die einfach konzeptionell cool sind und was Neues machen, wie kann ein Sequel das noch toppen? Und sie haben es geschafft, zumindest finde ich, mit dem Prolog.
Ja.
Ja, und der, ja, die Reihe hat sich jetzt auch hier entschieden, dass man an der einen oder anderen Stelle doch auch mal eine sehr, vielleicht krampfhaft, aber irgendwie eingebaute Oben-Oben-Szene dem Film durchaus zugute lassen kommen kann. Also die war so, ich habe wieder gedacht, hä? Ja, warum?
Ja, ich wollte sagen, also geschadet hat es noch keinem Film oder nur den wenigsten.
Ich dachte, nee, eine Sekunde vielleicht. Lang, Pascal redet über den Typ mit dem Nippelring.
Okay. Ach so, nee. Nee, ich rede über das Motorrad.
Nee, ist ja schön, ist ja gleichberechtigt, der Film in der Hinsicht. Also.
Das stimmt.
Ich mag es.
Für jeden was
ich dabei. Ich mag es, dass auch hier wieder dieses Foreshadowing, ich erwähne es einfach nochmal, weil ich das wirklich liebe, es ist überhaupt nicht subtil, aber ich mag es einfach, wie zum Beispiel, denn sie mit dem Auto an dem Auto vorbeifahren oder es überholen, wo der kleine Junge da sitzt und diese beiden LKWs miteinander zusammenstoßen lässt, diese Spielzeug-LKWs und sowas, das mag ich. Einfach diese unsubtilen Andeutungen einfach schon, die so vieles vorwegnehmen. Immer. Das mag ich sehr gerne. Der Film spielt ein Jahr später. Macht das Sinn? Ist das Zufall? Warum? Irgendwie versucht der Film ja immer so ein bisschen diese Teile miteinander zu verknüpfen. Hier versucht er es einfach nur durch so eine Chronologie zu erschaffen. Später wird es dann auch hier, was das angeht, ein bisschen absurder. Ja, muss nicht sein, aber ist ja irgendwie schon ganz nett, ne? Dass man irgendwie da versucht, die irgendwie so ein bisschen in ein System zu packen.
Ich glaube, er referenziert auch gleich zu Beginn den ersten Teil oder zumindest dieses Thema mit dem Grand Design of Death oder so. Da gibt's so, da läuft da nicht so eine Talkshow und irgendwie so Death has this Grand Design und erklärt so ein bisschen auch die Regeln für die Leute, die den ersten Teil vielleicht nicht gesehen haben.
Genau.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ich denke auch mit der Chronologie der Ereignisse, also das ist ja lustig, weil die Serie auch später dann Bogen schlägt wieder, ne, zurück, aber ich finde schon ein bisschen interessant, also ich mir fällt als Vergleich immer so ein bisschen 24 ein, die Serie da mit Kiefer Sutherland, die auch so chronologisch hin und her hüpfte und man irgendwie, also sagte irgendwie die zweite Staffel spielt einen Monat nach der ersten und die dritte dann irgendwie 5 Jahre nach der zweiten und am Ende wusste man gar nicht mehr, in welchem Jahr man sich befindet und so ging es mir auch hier ein bisschen.
Im fünften haben sie mich tatsächlich gekriegt mit dem Ende des fünften Teils. Also da war ich tatsächlich sogar überrascht, dass sie da wirklich dann in die Brücke zum ersten Teil schlagen. Aber ansonsten finde ich die Versuche, das miteinander zu verknüpfen, alles in so einem Gesamtkorsett eher ein bisschen müßig. Aber naja, gut, man kann ja drüber hinwegsehen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film noch weniger Handlung bietet und sich noch drastischer auf die Todessequenzen reduziert. Wahrscheinlich auch einfach, weil er hier schon weiß, dass die Leute genau deswegen ins Kino gehen.
Ja, wahrscheinlich, weil auch jetzt schon halt viel mehr etabliert ist und man sich die Zeit nehmen kann und halt, ja, es ist so dieses, ne, was gut funktioniert, mehr davon und was jetzt vielleicht dem Film weniger hilft, ein bisschen reduzieren. Und hat für mich aber hier funktioniert. Also da, wenn wir nachher auf die Todessequenzen eingehen, da sind ja noch mal wesentlich ja, längere, elaboriertere Sequenzen bei, ja, aber hast du auf jeden Fall recht. Das ist
teilweise ja über 10 Minuten, ne? So eine Todessequenz.
Ja,
das Personal ist auch viel egaler, muss man einfach sagen. Also die sind auch, die sind bei allem sowas von egal. Ich meine nicht, dass der erste jetzt wahnsinnig, also sich darum bemüht hat, mir Sean William Scott oder hier diesen Jock da näher zu bringen, aber die hatten schon auch noch alle was zu sagen und die durften wenigstens noch einmal, bevor sie sterben, einfach auch nochmal ihren inneren Schmerz so richtig rauslassen. Und während hier
gibt es halt,
genau, ich glaube, ein
Mutter und
ein Kind. Problem ist, glaube ich, hier, dass von unserer Hauptfigur ja trotzdem in der Eingangssequenz ein Großteil der Freunde ja trotzdem stirbt. Und man ist ja dann wirklich so mit unzusammenhängenden Leuten zu tun hat. Während im ersten Teil die Leute alle noch in eine Schulklasse gingen, sind es ja hier irgendwie, da ist der Polizist, da ist die Mutter mit ihrem Kind, die 5 Autos weiter hinten angestanden hat und so weiter. Die haben ja in dem Sinne nichts miteinander zu tun. Und deswegen fällt, glaube ich, hier das Mitfiebern deutlich schwerer als beim ersten Teil.
Ja, absolut.
Das stimmt.
Ja. Ja, ich meine, wir müssen uns nicht länger aufhalten als notwendig. Was hat euch...
Man könnte noch kurz über den, also diese Verknüpfung, wenn man ja, noch mal ganz kurz darauf eingehen will, das fand ich, hat mich jetzt, also ich glaube, als ich den zum ersten Mal oder auch die ersten Male gesehen habe, hat es mich nicht so sehr gestört. Diesmal fand ich es ein bisschen lästig und auch schon, also es gibt dann ja dieses, dass sie sich halt... Ich meine, die Filme haben nicht viel Geschichte und dann wollen sie einem was erzählen und dann finde ich es halt jetzt in dem Fall wirklich ein bisschen bekloppt, dass dann halt die Clear Rivers dann sich dazu entschieden hat, halt ja, sich selbst da ins, ins da Mental Institute, in die, ja, ich sag mal, Irrenanstalt oder wie auch immer einweisen zu lassen und dann dort aber halt auch dann dieses sehr kitschige ist falsch, aber ja, dass sie da dann sogar noch dieses Klischee mit den Zeitungsartikeln an der Wand und dann irgendwie alles mit Fäden oder so verbunden. Ich habe mich auch dann gefragt, ab wann ist das eigentlich so doof geworden, dass man sich das mittlerweile auch schenkt? Weil es ist so, ja gut, sie ist halt verrückt geworden darüber und jetzt sitzt sie da und...
Stell dir mal vor, die Zeitungsartikel wären in Flammen aufgegangen.
Ja, das ist es. Ich meine, der Tod ist doch so diffizil in diesem Film oder so... so einfallsreich, also wir haben uns alle schon mal an ein Blatt Papier geschnitten, würde ich
ja,
sagen.
So, ja, everything so, is connected. Ich meine, Inarito so macht die Filme
durch Zeitung. Ja. Das ist übrigens die Klinik aus Halloween Resurrection. Hm. Ich wollte nur jetzt noch so einen Fact droppen, weil mir ist es eingefallen, weil ich tatsächlich auch gelesen habe, dass die diese Clears Hütte aus dem ersten Teil, nämlich also vom Showdown die Hütte, auch die Hütte aus Lake Placid ist. Ja. Jetzt könnt ihr mal, der Fachmann staunt, nee, der Fachmann lacht und der Laie staunt. was hat euch besser gefallen am zweiten Teil als am ersten und was hat euch weniger gut gefallen? Patrick ist jetzt da.
Ja.
Mehr Spaß, tatsächlich mehr Unbeschwertheit, was ich jetzt gerade ganz gut gebrauchen kann. In den letzten Wochen waren es nicht irgendwie eben einfach, also einfach ein bisschen gute Ablenkung, Entertainment. Weniger gut gefallen, ganz eindeutig die Figuren. Die sind einfach uninteressant, muss ich ganz sagen. Und der Versuch, denen ab ein bisschen auch emotionales Gewicht zu geben, wie eben bei Clear Rivers, scheitern für mich eben an ihrer Durchschaubarkeit. Das, was Pascal eben so schon beschrieben hatte mit der Klapse und den Zeitungsausschnitten an der Wand. Und es ist so ein bisschen, ja, soll dem auch ein bisschen Tiefe und Schwere und Dramatik, also Gewicht einfach auch geben. Und das schafft der Film einfach nicht. Der Film ist dann am besten, wenn er einfach nur Spaß machen will. Und das hat für mich dann eben weniger gut funktioniert. Aber wie gesagt, also rein vom Entertainment-Value her ist der ganz, ganz weit oben in der Reihe für mich.
Der hat schon eine andere Tonalität, ne?
Ja, klar. Das ist so. Die Figuren sind einem eben egal. Das ist eben auch schön teilweise. Also gerade wenn Figuren sehr grausam ums Leben kommen, dass man eben sagen kann, ha, ich lache das eben weg und sich da nicht irgendwie schmerzverzerrt irgendwie an die Brust packen muss, wie wenn hier die Lehrerin stirbt im ersten Teil, was ja wirklich auch jetzt nicht nahe, also es bringt mich jetzt nicht um den Schlaf, aber es ist jetzt kein Moment, wo ich denke, ja, Spaß.
Ja, weil er dir wenigstens noch sowas erzählen, wie von wegen, ja, sie fühlt sich da nicht mehr wohl und will jetzt die Stadt dort verlassen, so, dass der erzählt dir wenigstens noch irgendwas Rudimentäres dazu, was dann hier im zweiten gar nicht mehr stattfindet.
Ja, es ist eben auch so absurd. Es geht eben tatsächlich wirklich auch ins Groteske über hier zum ersten Mal durch diese ganze, du wirst die Todesarten ja gleich nochmal aufzählen, aber da kommen eben auch Requisiten zu tragen, die sind, das ist komplett absurd einfach und ich finde dann eben auch gut, dass die Macher gesagt haben, wir probieren was Neues, statt zu sagen, wir machen einfach geradliniges Sequel zum ersten Teil, was Tonalität und so weiter betrifft, finde ich schon gut.
Pascal, dein Fazit?
Was mich tatsächlich gestört hat, was ich jetzt auch so ein bisschen Manko finde, könnt ihr auch nochmal sagen, wie ihr das fandet, ist halt, dass sie Alex offscreen haben sterben lassen. So,
ja.
Die Hauptfigur aus dem ersten hat halt als einzige ist sie halt gestorben und hat keine
Todesfälle. Ich fand vielmehr die Erklärung daran, er ist, was war ein Ziegelstein, der vom Dach fiel.
Ja.
Das fand ich
eher doof. Und cooler Tod. Ja. Nicht mal, also dann, nicht mal obwohl, irgendwie smart, Flammen oder? Aufgegangen oder irgendwas.
Eigentlich schon fast smart, ihn einfach durch so eine noch, also alle Todessequenzen so ultra spektakulär und einfallsreich und er, der dem Tod so oft entwichen ist, ja, ein Ziegelstein. Fast witzig.
Ja, das stimmt. Aber davon abgesehen, das, was Patrick gesagt hat, der ist unbeschwerter, den kann man, man kommt gar nicht in die Verlegenheit, sich groß mit den Figuren zu identifizieren oder sich da zu investieren. Deswegen kann man sich dann voll und ganz von den Todessequenzen unterhalten lassen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ja.
Ja, ja, ich finde auch.
Und bei dir,
Chris? Ich finde auch, dass der auf jeden Fall spektakulärer ist als der Vorgänger. Auch die Eingangssequenz ist wirklich großartig und ja, der Cast ist so ein bisschen die Schwäche. Also wie gesagt, für AJ Cook habe ich so ein kleines Herz offen und Tony Todd und Ellie Larter sieht man auch gerne, aber die restlichen Banausen sind da wirklich nicht unbedingt ja, erwähnenswert. Die Todessequenzen deutlich aufwendiger, Patrick hat es auch schon gesagt, wesentlich blutiger noch als im ersten Teil. Und dieses ewige Hinauszögern und Teasern des letztlichen Ablebens macht sehr viel Spaß, auch wenn das Konzept natürlich schon irgendwie auch schnell durchschaubar ist, dass der eigentliche Tod, das wird hier, ist gerade in diesem zweiten Teil so explizit auch erwähnenswert, dass der eigentliche Tod mit dem aufgebauten Setting relativ wenig am Hut hat dann, wie wir auch gleich bei meinem Resümee über die Todesarten noch feststellen werden. Und das Ganze hat halt noch weniger Horror-Appeal als der erste Teil. Und so ein bisschen, ja, ihm fehlt so ein bisschen der Charme. Ich fand auch den ersten Teil zwar, wie gesagt, der ist nicht so gut getrickst gewesen wie der zweite, aber ich fand ihn audiovisuell einfach, was vielleicht auch so ein bisschen mit der Tonalität zusammenhängt, einfach ein bisschen düsterer und einfach ein bisschen, der hatte ein bisschen mehr Charme für mich noch, aber auf jeden Fall ein ordentliches Sequel. Und bei mir sind es hier 3 von 5 Sterne. Pascal, bei dir?
Ich habe dem auch 3,5 von 5 Sterne gegeben, wie dem ersten tatsächlich.
3,5 mit Sternchen. Nee, mit Herzchen. Also mit Herzchen.
Bei mir geht's früher bergab als bei euch. Der beste Tod des Films. Ich fasse zusammen, neben der eingangs erwähnten Autobahnsequenz gibt es den ja durchaus spektakulären Tod des jungen Mannes, ein junger Mann nicht, des Sohnes von der einen Frau. Also ich glaube, die einzigen Charakternamen, die wir hier bis zum Ende haben, sind Alex und Clear Rivers, sonst hat sich, glaube ich,
Mr. Nipple Piercing meinst du, ja.
Ja.
Tim heißt ja, der Tim, Junge. Danke. Ich habe tatsächlich Tim, eine Liste mit
Tim allen. Tim geht mit seiner Mutter zum Zahnarzt.
Ach, das.
Und wird dann behandelt auf dem Zahnarztstuhl und es wird sehr viel geteasert. Es wird mit Lachgas gespielt, es wird mit Wasser gespielt, mit Strom. Dann wird immer wieder diese Scheibe dort ganz am Anfang der Szene so ein bisschen angeteasert. Es gibt Tauben, die gegen die Glasscheiben fliegen. Es gibt den ominösen Plastikfisch, den Patrick wahrscheinlich eben schon meinte, mit seltsamen Requisiten. Dieser Plastikfisch, der von der Decke fällt in den Mund des Patienten und dann geht der Zahnarztbesuch eigentlich glimpflich vonstatten und der Junge kriegt einfach diese anfangs angeteaste Glasscheibe aus vielen Metern Höhe auf seinen Kopf und er zerplatzt dann. Nächste Todessequenz ist eine Fahrstuhlköpfung, relativ unspektakulär. Dann gibt es diesen langen Autounfall, wo dann die eine unserer Figuren im Auto festklemmt und mit der Kettensäge befreit werden muss, dadurch ein Airbag losgelöst wird, der dann dafür sorgt, dass ein Rohr, was vorher im Auto gesteckt hat, sich durch den Kopf unserer Protagonistin bohrt. Nächster Tod folgt direkt, da wird einfach jemand auch durch irgendein losfliegendes Teil in der Mitte seines Körpers zerteilt, samt herausplatzende Organe. Dann
durch einen Zaun, also durch diesen Stacheldraht.
Genau. Dann Tod 6 und 7 in einer Sequenz, Eugene und Clear, die bei einer Explosion im Krankenhaus sterben, was ja dann sich nur als, war es hier in diesem Fall schon eine Vision? Oder waren die wirklich tot? Ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander. Sie sterben nicht, ne?
Doch, die sind
gestorben. Okay, also sie sterben im Krankenhaus bei einer, in Anführungszeichen, harmlosen Explosion. Und dann in der Abschlusssequenz stirbt ein kleiner Junge bei der Explosion eines Grills. Eure Favoriten, Pascal?
Glasscheibe, eindeutig. Einfach halt für die komplette Sequenz und für den Special Effekt, ich habe die auch dann mal Frame für Frame abspulen lassen. Das ist ein bisschen unfreiwillig komisch, weil im Hintergrund Leute stehen, die halt null Regung zeigen. So, das ist denen relativ egal, wenn man da mal ganz genau drauf achtet. Aber das ist verdammt gut getrickst. Also das sieht nicht blöd aus. Sogar wenn man sich Frame für Frame anguckt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es überhört habe, weil ich reingeplappert habe oder ob du es tatsächlich vergessen hast. Den Tod durch Feuerleiter.
Das war der erste Tod gewesen.
Den habe ich tatsächlich vergessen.
Ja, der Typ ist sogar
witzig.
Ja, der sich Essen zubereitet und irgendwie alles doch wirklich beschissen, bis seine ganze Bude explodiert, in Flammen steht und man denkt, okay, das war's jetzt, er kommt nochmal davon und dann zack, Feuerleiter ins Auge.
Hey, komm, er wirft vorher die Nudeln aus der Pfanne, aus dem Fenster. Denkst du, der macht es zufällig? Nein, natürlich stirbt er daran, ist doch klar.
Ich bin dabei, Pascal. Das ist ein super Splatter-Effekt. Ich liebe sowieso oldschool platzende Körper. Finde ich super. Insofern fand ich auch das im Prolog ganz toll. Die zählen ja irgendwie leider nicht rein, glaube ich, hier in unsere Top-Auswahl. Nee, aber der Moment, in dem hier der Oberkörper des Cops von diesem fallenden Baumstamm über den Kofferraum gesplattert wird, ja. Das ist einfach auch so, das ist auch nur eine Sekunde in diesem 90-minütigen Film, aber die fand ich auch Bombe. Und also tatsächlich immer, wenn das Körper zerlegt auf die altmodische Art und Weise, also mit praktischen Effekten, dann bin ich ganz dabei, mit ganzem Herzen. Also ja, Glasplatte. Glasplatte all the way.
Das ist auch, glaube ich, der Teil, der wirklich am meisten Körper zum Zerplatzen oder zum Zerteilen bringt. Ne? Also muss man wirklich sagen, ich finde auch, dass das Blut irgendwie, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sehr schön ist. Einfach, es sieht einfach gut aus, weil das Blut irgendwie eine schöne Farbe hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber weil der eigentliche Todesmoment auch einfach immer sehr kurz dargestellt wird und dadurch einfach so ein besonderer Impact entsteht. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mein Lieblingstod, und da sind wir uns jetzt tatsächlich im Gegensatz zum ersten Teil alle einig, ist auch der Zahnarztbesuch mit anschließendem zerplatzenden Körper durch Glasscheibe. Also das, ich glaube, da kann man auch gar keine andere Meinung zu haben. Obwohl ich muss sagen, die Grillexplosion am Ende auch nicht so schlecht ist.
Ja,
das stimmt.
Und obwohl, ja, auch Rohr im Kopf nach Airbag-Auslösung.
Es war absolut vorhersehbar, ne? Das war so ein bisschen.
Ja. Ja, stimmt. Also ja, dass der noch überraschend kommt, das kommt ja noch dazu bei der Glasscheibe. Also da sind wir uns einig. Teil 3, ja. 2006, Final Destination 3, James Wong.
Jetzt hast du da eine prominente Hauptdarstellerin.
Ja, tatsächlich. James Wong durfte hier wieder Regie führen. Da interessiert mich mal, weil auch mit David R. Ellis, weiß nicht, hat da irgendjemand von euch was gelesen, wie es da irgendwie zustande kam, dass zwei Regisseure zwei Filme, aber jeweils nicht hintereinander drehen durften? Ich stelle jetzt mal schon mal in den Raum für später, falls da jemand von euch was hat. Das würde mich nämlich interessieren. Durchschnittliche Letterboxd-Wertung 2,7 von 5, IMDb 5,8 von 10 und der Film ist ab 18 Jahren freigegeben. Und ja, kommen wir direkt zur Besetzung. Marie Elizabeth Winstead, die ich ja tatsächlich wirklich sehr toll finde und wirklich hier, zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch nicht wirklich eine prominente Besetzung. Ja, erst in der Folge durch Filme wie Scott Pilgrim, 10 Cloverfield Lane oder als Tochter von John McClane in den zwei besten Die Hard Sequels, aktuell im Kino zu sehen in Birds of Prey, und sie hatte ja auch die Hauptrolle im The Thing Remake, oder? Ja, hatte sie, ja. Doch, ja, genau. Ja, ansonsten ist der Cast eigentlich nicht groß erwähnenswert. Deswegen würde ich Patrick direkt
darum bitten, muss ich wieder was sagen?
Kurz zu erklären, ja, worum es in Final Destination 3 geht. Im Grunde
variiert ja tatsächlich immer nur der Prolog, und nach dem Flugzeugunglück und dem Auffahrunfall, dem großen Autobahnunfall, haben wir es diesmal hier mit einer Achterbahnkatastrophe zu tun in einem Vergnügungspark, in dem sich eben Mary Elizabeth Winstead und ihre Freunde befinden und sich ja auch gegen ihren Willen auf diese Vergnügungs-Achterbahnfahrt begeben. Und die Achterbahn ist bevölkert, also in den Sitzreihen, mit allerlei unfreundlichem Personal, eher unangenehmen Typen, und ja, die beißen eben auch alle ins Gras. Am Ende entpuppt sich das Ganze wieder als ihre Vision, also als die von Wendy heißt sie, glaube ich, und die zerrt alle raus, und dann haben wir eben wieder schätzungsweise 6, 7, 8 Leute, die dem Tod von der Schippe gesprungen sind und jetzt im Folgenden gejagt werden von selbigen.
Ich würde tatsächlich ein bisschen genauer auf die Eingangssequenz dieses Mal eingehen, weil sie tatsächlich relativ viel bietet, sowohl an seltsamen Kuriositäten, an Charme, aber auch an spektakulären Momenten. Zunächst einmal ist es für mich tatsächlich auf dem Papier beeindruckendste Opening-Sequenz, weil sie tatsächlich am ehesten meinen reellen Ängsten entspricht, weil ich habe kein Problem damit, ich fahre Loopings und alles kopfüber, Achterbahn überhaupt kein Problem, aber das mache ich seit vielen Jahren nicht mehr, weil sich bei mir tatsächlich ist es noch eine reelle Angst oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab tatsächlich die Angst, dass sich diese Bügel, die einen da festhalten in so einer Achterbahn, lösen. Oder dass sich irgendwie, dass man den Kopf über rausfällt. Das ist tatsächlich so eine reelle Angst von mir geworden. Und deswegen fahre ich bei so einem Ding nicht mehr mit, weil ich einfach nicht lebensmüde genug bin, um dass ich das irgendwie noch meinem Kopf und meinem Körper antun würde. So sehr das mir auch Spaß gemacht hat früher. Aber ich fahre da nicht mehr mit bei so einen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hast du Leute bei, Patrick hat es schon angedeutet, sehr unangenehme Szenen. Ich war mir noch nicht mal sicher, ob dem Film damals wirklich so klar war, wie diese Szenen heute wirken, mit diesem übergriffigen Dude da, der da Panty-Shots macht und alles Mögliche. Ist super unangenehm und ich weiß wirklich nicht, ob der damals noch gecastet wurde oder diese Figur geschrieben wurde, damit die Leute im Kino lachen können. Heute ist es sehr unangenehm einfach durch die Sachen, die sich in den letzten Jahren dann auch wirklich auch auf kultureller Ebene ergeben haben. Dann hast du noch ein Relikt seiner damaligen Zeit, die Emos sind dabei und ich finde, der Film hat sehr viel unfreiwilligen Humor, auch vielleicht auch absichtlich. Ich erinnere mich an den Einsatz, da sind ja unsere beiden etwas oberflächlich porträtierten Damen dort, die etwas viel Zeit, schon mal Teaser auf später im Solarium verbracht haben. Und das sind so Sätze bei, die dort fallen. Ich habe es wirklich nicht verstanden, diesen Satz. Ich weiß nicht mal, welche Figur das zu welcher sagt, aber es fällt auf jeden Fall der Satz irgendwie, scheiße, Mann. Irgendjemand sagt, ich möchte jetzt aussteigen und irgendjemand sagt, nein, scheiße, ich gehe bald nach Berkeley, es ist vielleicht die letzte Gelegenheit. Ja, zu was, um Achterbahn zu fahren?
Warst du schon mal in Berkeley? Gibt es da Achterbahn?
Ja, aber wirklich, also die allerletzte Gelegenheit im Leben Achterbahn zu fahren. Gut, war es auch für die Person. Aber mal ernsthaft, also diese Dialoge sind wirklich großartig. Aber so fantastisch diese Idee auch klingt, die Umsetzung der Achterbahnsequenz ist für mich eher mittelmäßig. Also es ist zu viel CGI. Es ist relativ schlecht getrickst, finde ich. Und ich hätte es mir die Tode dort in dieser Achterbahn auch spektakulärer vorgestellt, weil sie doch eigentlich relativ simpel sind. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber auf dem Papier fantastisch, Umsetzung.
Ja, also dann wie dann halt wirklich alles nacheinander kaputt geht und die Menschen da rausfallen. Ja, für mich sehr effektiv war dann tatsächlich noch der Moment, wenn die halt, weil das auch so für mich zu dieser Angstachterbahn dazugehört, wenn halt die Bahn stehen bleibt, aber im Looping oder beziehungsweise halt kopfüber und sie nach unten gucken und das ist halt schon, ist nach wie vor gemein, da kann ich schon gut mitfiebern, aber gerade was das CGI angeht, gebe ich dir recht, das sieht auch alles nicht immer, also alles nicht mehr oder mehr sah wahrscheinlich nie wirklich sehr gut aus. Ja, aber das tatsächlich, ich finde es, stört mich nicht so, dass nämlich das ganze Setting dieses Vergnügungsmarkts reißt das für mich so ein bisschen raus. Das mag ich tatsächlich sehr, dass das mal so farbenfroh und so, so ein bisschen weniger alltäglich, ein bisschen mehr freizeitlich beginnt. Das fand ich sehr, ganz schön.
Ich bin da ganz bei Chris. Ich habe den Film jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen. Also ich glaube, tatsächlich der Teil, den ich neben dem vierten am seltensten gesehen habe, relativ. Ich glaube, jetzt ist das dritte Mal gewesen. Ich habe immer größere Erwartungen als. Also der Film erfüllt einfach nicht meine Erwartungen an das Setting, genau. Ich habe da einfach auch größere Hoffnungen. Und jedes Mal, wenn ich es dann sehe, denke ich mir, boah, das haben aber andere Filme besser hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Thriller, Katastrophenfilm aus den späten 70ern, kennt, Rollercoaster, ja. Achterbahn, den habe ich eben als Kind, der ist super, den haben wir auch mal im Bahnhofskino besprochen, ich habe den als Kind geliebt, wir hatten den auf Video, ich habe den 100 Mal gesehen, meine Eltern haben mich irgendwie immer solche Filme sehen lassen, aber irgendwie Star Wars nicht, aber sowas wie Rollercoaster durfte ich in Endlosschleife gucken, also warum auch immer, und der hat tatsächlich so reale Ängste mir raufbeschworen, dass da sowas schief gehen könnte, und der hat eben wirklich bedrohlich wirkende Achterbahnunglücke zu zeigen, man sieht auch gar nicht viel, das meiste passiert offscreen, du hast dann einfach nur Schreie, aber das ist so viel wirkungsvoller als das, was hier passiert, eben weil es nicht besonders getrickst ist und die Tricks, die wir sehen, die gehen eben relativ schnell vorbei und du siehst dann eben halt Körper gegen Schienen schmettern, aber das ist eben alles in Bruchteilen von Sekunden vorbei, nicht so toll getrickst, der Spannungsaufbau könnte auch besser sein. Ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht, absolut bei dir, absolut bei euch, konzeptionell super, in der Umsetzung geht so. Aber ja, auch nicht schlecht, möchte ich mal sagen.
Ich habe ein paar Probleme tatsächlich mit Wendy gehabt als Hauptfigur, die mir am Anfang nicht sonderlich sympathisch war. Das hat sich dann so ein bisschen gelegt, aber auch hier ist generell wieder, wenn ich jetzt so eine größte Schwäche des Films für mich herauskristallisieren würde, ist es auch hier wieder tatsächlich der Cast, beziehungsweise die Figuren, die vom Cast gespielt werden. Schwierig mitzufiebern. Also wie gesagt, ich sehe Mary Elizabeth Winstead gerne, aber der Rest hat wirklich echt zu kämpfen. Da sind halt auch wieder, ist wieder die große Prominenz an Kanadas C-Schauspielern, die da teilweise besetzt wurden bei. Und die, ja, man sieht das schon irgendwie, dass da, ich weiß nicht, also weiß ich nicht. Und auch, und das Problem ist dabei eben, dass, klar, der Film ist noch so ein bisschen zusammenhangsloser, also ist noch krasser, was diese Reduzierung auf Todessequenzen angeht, aber versucht ihr zwischendurch nur so ein bisschen, ja, hier und meine Schwester und ich und oh, ich bin auch mal traurig und du bist auch mal traurig und das ist echt lame in diesem Film, muss ich sagen, also aber er hat halt fast mit die besten Todessequenzen der ganzen Reihe aus meiner Sicht.
Ja?
Das ist ja, und das rettet den Film dann am Ende wieder.
Okay, ja. Ich muss mich gleich von dir nochmal irgendwie daran erinnern lassen, was die im Einzelnen waren. Einige sind sehr gut, ja, die habe ich ja noch im Kopf, aber irgendwie, ich glaube, ich habe auch nicht mehr jeder auf dem Schirm. Grundsätzlich, also ich finde die Eröffnungssequenz nicht besonders gelungen, aber er hat einige andere hübsche Momente, insbesondere in den Todessequenzen. Was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass ich tatsächlich Tony Todd schmerzhaft vermisst habe. Er ist schon da, aber nur eben auf der Tonspur. Ne?
Ist komisch, ne? In meiner Erinnerung spielt er in allen Filmen auch sichtlich mit, was ja gar nicht der Fall ist. Ja.
Nee, man hört ihn nur als die Stimme dieses Plastikteufels da vor der Geisterbahn da auf diesem Jahrmarkt. Was schade ist, aber er ist zumindest stimmlich präsent. Was ich sagen muss, zum ersten Mal in der Reihe fand ich die Opening Credits tatsächlich erstaunlich cool mit diesen ganzen Jahrmarktsbildern. Das beschwört schon so eine schöne Atmosphäre herauf. Ja. Und man muss auch da mal einfach lobend und namentlich Shirley Walker erwähnen. Die hat den Score komponiert für die ersten drei Teile. Und der ist hier sehr, sehr gut. Gerade also das Opening-Theme ist super. Und dass der eben auch schon so visuell auf diese Rube Goldberg-Apparaturen da angespielt wird, fand ich jetzt auch ganz toll. Also der Film hat schon so seine Momente. Aber ich befürchte, neben Teil 4, also Teil 3 und 4, sind die Teile der Reihe, über die ich relativ am wenigsten, für die ich am wenigsten Euphorie entwickeln kann.
Ich mag tatsächlich hier noch, was ich nochmal hervorheben will, die Idee mit den Fotos. Also, dass die Wendy ja ihre Freunde fotografiert und dass man dann noch so ein bisschen quasi die Idee bekommt, okay, schon bevor überhaupt entschieden ist, wer nicht in der Achterbahn stirbt.
Kurze Endzeit, hast du nicht das Gefühl, dass da die Autoren ein bisschen zu viele japanische Filme geguckt haben?
Ja, also die Inspiration, klar, aber das ist ja, ja. Ich finde es trotzdem von der, wie es nachher dann halt im Film funktioniert, ganz nett, wenn man dann immer so mit den Figuren auf diese Bilder guckt und sich überlegt, so, ah, ja, schon mal hier im Hintergrund und da, ist jetzt auch nicht bahnbrechend, ist doch, da klappt doch kaum die Kinnlade runter, aber der Film hat ja sonst
nichts.
Naja, was heißt nichts, aber es sind halt so diese Kleinigkeiten, die dann die Filme nochmal hier und da ein bisschen unterscheiden oder so ein bisschen, wo man mal eine Idee drin sieht, die jetzt halt von der Formel, die bisher bekannt ist, ein bisschen abweicht. Und dann finde ich das für einen der besseren.
Ja. Ja,
also, aber auch nicht großartig.
Wie gesagt, also die Eingangssequenz verspricht mehr, als sie hält. Und da waren die anderen auf jeden Fall deutlich, deutlich aufregender und spektakulärer. Cast eher schwach für mich. Story auch schwach. Aber die Todessequenzen, die machen mir wirklich dazu gleich ja noch ein bisschen mehr, sehr viel Spaß und haben mich dann doch irgendwie wach gehalten und sie sind auch noch mal ein bisschen brutaler, ist jetzt so mein subjektiver Eindruck gewesen. Und so, also man kann ihn auch problemlos mitgucken, aber er hat irgendwie, ja, ich habe es beim zweiten Teil so ein bisschen als weniger Charme als im ersten. Dieser hat hier halt noch weniger Charme. Ansonsten hat er irgendwie doch dieselben Zutaten, aber irgendwie merkt man einfach, dass der Film nicht mehr so gut ist wie die beiden Vorgänger. Aber die Todessequenzen, auf die freue ich mich gleich. Aber noch kurz meine Wertung. 3 von 5 Sternen trotzdem noch, aufgrund dieser Todessequenzen bei euch.
Ich habe dem auch 3 gegeben.
Auch, ja, neben der Achterbahn-Sequenz gibt es die Verbrennung im Solarium. Ihr erinnert euch?
Ashley und Ashland.
Ja.
Ja, genau. Dann als zweites, irgendwas war da mit einem Fastfood-Restaurant oder vielleicht war es sogar McDonald's, ich weiß nicht genau. Und dann gibt es so einen Auffahrunfall und jemand wird von irgendeinem, ist es ein Motor? Ja. Ich glaube vom Motor, schön bekommt seine Kopfrasur. Mhm. Dann
der Perverse mit der Kamera, genau. Ja.
Dann das Fitnessstudio. Mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr genau, bin mir nicht mehr sicher, was da passiert. Ich habe mir aufgeschrieben, Kopf, Matsch und vorher ist irgendwas mit einem Bär und einem Säbel.
Ja, ja, es fallen Säbel von der Wand und irgendwie so ein Draht, ein Tragender wird durchtrennt und dann kriegt er die zwei Gewichte, die er da hochstemmt, die zerschmettern seinen Kopf.
Ja, sehr gut. Hm. Dann die Baumarktsequenz mit der Nagelpistole ins Gesicht. dann ist da schon die 300-Jahr-Feier, also der Showdown. Dort gibt es das Aufspießen der Freundin von der Schwester. Da habe ich mir aufgeschrieben, das ist relativ banal. Dann stirbt Ian durch das McKinley-Schild. Und im Abklapp gibt es dann noch die zweite große Sequenz, das U-Bahn-Unglück. Könnt ihr jetzt euch überlegen, ob das noch mit dazu zählt, aber ich würde sagen eher nicht, weil wir die Achterbahn-Sequenz ja auch außer Acht lassen.
Hattet ihr auch wüste Speed-Flashbacks bei dem Ende mit der U-Bahn?
Ja.
Ja, das stimmt.
Das war auch das ist dann wieder so ein Ding, da muss ich sagen, das sind so Sachen, die regen mich dann doch schon auf so ein bisschen beim Gucken, wenn ich denke, so, oh komm, jetzt sitzt der da auch noch in der U-Bahn drin, so zufällig. Und das ist dann, geht mir dann doch ein bisschen zu weit mit.
Ah, das war ja auch im ersten Teil schon immer so, dass die haben sich überall in der Stadt auf einmal so, hey, und dann kommt John Williams kommt mit dem Fahrrad vorbei und die beiden sind auch gerade da.
Das ist schon ein bisschen, beim ersten habe ich es irgendwie noch verziehen. Aber hier sind sie ja, glaube ich, in New York, wenn ich mich nicht irre. Und da ist es dann doch schon ein bisschen sehr zufällig.
Und das ist Grand Design, das ist hier Schicksal. Ja.
Schicksal.
Ja. Ohne das Konzept des Schicksals funktionieren ja die Filme nicht. Also deswegen. Schicksal aller Orten. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Das ist ganz schön im Verteidigungsmodus, Patrick. Dein Lieblingstod, Patrick.
Oh, ich glaube die Nagelpistole. Weil ich einfach, also ich musste schon bei dem Gedanken daran lachen, nicht weil es jetzt so wahnsinnig lustig ist, sondern einfach, doch, es ist lustig. Es ist diese Hysterie, die ich vorhin erwähnt habe. Also das macht schon irgendwie Spaß. Es gibt doch einen anderen Tod, ich glaube, der spektakuläre ist das mit den mit dem Bräunungsliegen, aber das ist tatsächlich zu authentisch schmerzhaft, um mir irgendwie Freude zu bereiten. Das hat zu wehgetan. Nagelpistole geht immerhin schnell.
Diese Baumarktsequenz ist ja auch ganz süß aufgebaut, ne? Weil man ja die ganze Zeit denkt, dass der Freund von dem Opfer, das mit den Namen, das müssen wir echt mal üben, dass er stirbt. Also Ian ist ja sein Name, jetzt habe ich es. Weil die ganze Sequenz ja so ein bisschen darauf aufbaut und nicht, dass seine Freundin dort dann ums Leben kommt, fand ich ganz charmant. Hatte so ein bisschen Gabelstapel-Fahrer-Klaus-Atmosphäre zu Beginn. Pascal?
Das Fitnessstudio. Da komme ich jetzt wieder zu diesem Crescendo zurück. Das ist wirklich, ja, für mich so die Highlight-Szene des Films, jetzt von den größeren Setups mal abgesehen. Weil, die beiden, die halt versuchen, mehr oder weniger ihn zu retten, haben ja dann diesen Dialog mit Lewis, heißt er, wie er da gerade in seiner Maschine ist und fleißig trainiert. Und man weiß, dass was mit den Säbeln passiert, das ist klar. Und er fängt dann immer an, lauter zu werden, er schreit. Und die ganzen anderen Sportler, die dann da mit ihm sind, gehen mit drauf ein. Und es schaukelt sich hoch, bis die Säbel sich lösen, den Draht, wie Patrick eben schon gesagt hat, durchtrennen. Und es passiert aber nichts, weil die Säbel halt ihn nicht erwischen und man denkt sich, ja, okay, kein Problem. Und dann quasi voll davon überzeugt, dass es halt Quatsch ist, dass er jetzt hier stirbt, reißt er dann noch einmal das Gewicht nach oben und dadurch setzt es quasi selbst, löst er selbst seinen Tod aus. Und das ist dann, der hat so einen ähnlichen Schockmoment, der dann aus dem Nichts kommt, wobei man es ja natürlich weiß, aber so eine ähnliche Plötzlichkeit, wenn das ein Wort ist, wie der Bustod aus dem ersten Teil. Der ist so sehr bam. Das mag ich sehr.
Ja, für mich ist es tatsächlich die Solarium-Sequenz, die wirklich, Patrick hat es eben schon erwähnt, gar nicht so witzig ist. Sie tut wirklich weh beim Zuschauen. Es ist sehr unangenehm. Und ich mochte auch tatsächlich den Aufbau der Sequenz sehr mit dem russischen Inhaber noch und den sie ja quasi, dessen Eingreifen sie ja noch verhindern, indem sie vorne die Eingangstür zuschließen und diese, und er wiederum die Tür für den Hintereingang versucht aufzuhalten mit dieser komischen Paste oder Tube, die die er dort festklemmt, damit die Tür nicht zugeht und so. Es ist schon sehr makaber und sehr fies, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen, aber schmerzhaft gefallen. Ebenfalls schmerzhaft, aber nicht so ganz gut gefallen, so viel sei schon mal verraten, hat mir The Final Destination aus dem Jahre 2009 veröffentlicht zu einer Zeit, in der 3D wieder ganz groß im Trend war. Ich glaube, das war so die Jahre zwischen 2008 und 2012, 13, kam nahezu jede größere Hollywood-Produktion irgendwie in 3D ins Kino. Selbst so spröde, vernachlässigbare Sachen wie Kampf der Titanen oder Conan Remake, 3D, alles musste 3D sein. Und ja, ich glaube, wir sind uns sicherlich einig, dass das sogar dafür gesorgt hat, dass dieser Film kaum genießbar ist. Aber dazu stelle ich gleich die offene Diskussion. Letterboxd 2,2 von 5 im Schnitt, IMDb 5,2 von 10. Und es ist tatsächlich, und das soll auch vielleicht die Grundlage für uns sein, zu diskutieren über diesen Film, der erfolgreichste Film der ganzen Reihe. Der hat satte 186 Millionen Dollar eingespielt. Ich würde ja behaupten, das lag an dem zwischenzeitlich aufkeimenden Eventcharakter, den diese 3D-Filme mit sich brachten, dem ich mich ja völlig entzogen habe. Ich bin ja mal 2-3 Jahre gar nicht im Kino gewesen, weil ich einfach die Entwicklung der Kinokultur damals in meiner jungen Naivität boykottieren wollte. Aber ja, sag mal was dazu. 3D und Final Destination.
Du hast ja schon das Wichtigste gesagt. Das ist, du hast recht. Eventcharakter, absolut. Ich gehe da absolut mit. Also das ist jetzt, glaube ich, kein wahnsinnig wagemutiges Kaffeesatzlesen, was wir hier machen, wenn wir sagen, 2009 gab es einfach verdammt noch mal wenige 3D-Filme und einfach ein bisschen angeheizt durch Avatar oder Upcoming Avatar. Ich glaube, Avatar kam ja in dem Winter raus. Ja. Waren einfach die Leute wahnsinnig heiß auf 3D und eben auch bereit dafür Premiumpreise hinzulegen. Und so relativiert sich das eben auch mit dem Einspielergebnis, glaube ich. Also wenn du $15 bis $20 irgendwie für ein Kinoticket zahlst, dann sind auch 180 Millionen vielleicht gar nicht mehr so viel. Ich weiß es aber nicht. Also einiges davon ist jetzt auch einfach reinlesen in die Tatsachen. Also verdient hat es der Film auf jeden Fall nicht, wenn man so auf seine Qualität guckt.
Kurz der Aufhänger, Patrick, des Films.
Oh, der Aufhänger des Films.
Nazca-Rennen.
Ja, der Aufhänger des Films, genau, ist ein Nazca-Rennen, bei dem sich eine Gruppe von Freunden befindet. Und nie war es mir so.
Freunde.
Ja, genau, Freunde. Nie war es mir so unbegreiflich wie dort, warum irgendwie konstant einige von denen oder insbesondere hier unsere Protagonisten, ich glaube, Janet, hier so eine Panik schiebt. Weil eigentlich passiert der gar nichts, sie sind einfach bei einem Autorennen, aber natürlich kommt es dann, wie es kommen muss, es gibt einen riesigen Unfall, das Publikum wird in Mitleidenschaft gezogen, also nicht nur ein paar Fahrer sterben, sondern eben auch das Publikum durch herabstürzendes Gemäuer, durch Autoreifen, durch brennende Wrackteile, die allen entgegenfliegen und am Ende ist es eben eine Vision, ne? Die unsere Protagonistin, über deren Namen ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, verursacht eine mittelgroße Panik. Viele können das Nazca-Stadion oder die Ränge lebend noch verlassen, aber es kommt dann eben so, wie es kommen muss. Auch die überlebt haben, werden dann eben vom Tod ereilt, früher oder später.
Wo wir schon auf die Figuren eben kurz eingegangen sind, oder wo wir gesagt haben, ich musste so lachen, auch da, als Chris nochmal das mit der Komödie erwähnt hatte, da hatte ich hier noch am ehesten das Gefühl, dass der Film zumindest versucht, witzig zu sein, aber dann gibt's da diese tolle Tampon-Szene, die so richtig kacke ist. Und dann dieser eine Satz, der hat mich zum Lachen gebracht, aber das war nicht absichtlich, ist dann, wenn, ich glaube, die Protagonistin, wenn sie dann da sitzt und sagt so, ah, danke, dass du mich vom Lernen abgehalten hast, das war einfach mal nötig, hier muss ich jetzt sein.
Ja,
so.
Das kann
vielleicht nicht. Vielleicht fehlt mir da aber auch so, das kann ich mich da nicht so in die amerikanische Kultur oder in diese Subkultur reinversetzen. Gut, aber vielleicht ist das auch eine coole Freizeitbeschäftigung. Ich meine, ich glaube, Nazca ist ja populär, aber es ist für mich unfreiwillig komisch, wenn sie sagt so, ja, es war doch mal gut mit dem Lernen, ich bin jetzt hier bei dem Nazca-Rennen und guck zu, wie Autos im Kreis fahren. Das
ist
halt,
es ist auch so eine beschissene Veranstaltung. Es ist ja auch wirklich, also wenn ich hier von Rängen rede, das sind irgendwie, weiß nicht, sieht alles aus wie Bierbänke, die haben offenbar auch noch Geld gehabt für 30, 40 Statisten. Es wirkt alles so piefig, die sitzen auf diese unbequemen Sitzen, es ist eng, es ist schlimm, da sitzen irgendwelche Skinheads dazwischen, die rumpöbeln und es ist alles, also die Atmosphäre ist absolut furchtbar. Warum die nicht irgendwie, also man muss doch nicht mal Todesangst haben, um zu sagen, hier will ich nicht sein, komm, lass uns nach Hause gehen. Das ist absolut furchtbar ab Minute 1. Ich frage mich, warum die da sind. Das ist eben eine Frage, die ich mir nicht stelle, wenn die sich auf dem Flug nach Richtung Flug nach Paris befinden oder auf dem Vergnügungsmarkt, dann verstehe ich doch irgendwie, warum die da sein könnten. Aber hier ist es so, shit, also wieso versaut sich irgendjemand einen Nachmittag mit so einer Veranstaltung?
Ja. Und warum versauen wir uns den Nachmittag mit so einem Film? Ich muss sagen, ich finde, der Film ist schon sehr grenzwertig, was vor allem einfach an seiner visuellen Gestaltung liegt, die mehr noch als der dritte Teil sehr viel Augenmerk auf furchtbares CGI legt. Also es ist unfassbar schlecht teilweise mit anzusehen, was da getrickst wurde, gerade auch eben in dieser Opening-Sequenz mit diesem NASCAR-Rennen. Da gibt es so einen Kameraschwenk auf die Tribüne, wie sie direkt von der Strecke auf die Tribüne filmen, und sie haben nicht mal dort die echten Menschen auf der echten Tribüne gefilmt, sondern sie sind einfach kurz für 5 Sekunden oder für 3 Sekunden computeranimiert und sehen aus wie hier Apes Odyssey oder sowas, falls das noch jemand kennt, irgendwann aus den 90er. Ja. Und all dieses CGI auch bei den blutigen Szenen, es ist grauenvoll. Und das dann kombiniert noch mit bester Freitag der 13. Teil 3 Manier, wie dann irgendwelche Sachen dauernd in die Kamera gehalten werden und nach vorne in den Fokus der Linse gehalten werden. Das ist grauenvoll. Voll. Also es tut wirklich weh, sich diesen Film anzugucken teilweise. Und dann bist du halt eben noch nicht mal bei diesen Geschmacklosigkeiten, die Pascal eben schon erwähnt hat, dieser fürchterliche Tampon-Gag am Anfang. Und wer sich allein mal, schaut euch mal an, wie die Figuren heißen in diesem Film teilweise. Dort eine Figur wird einfach nur in den Credits als Milfs Husband bezeichnet. Was? Wirklich. Die Figur heißt so im Drehbuch. Milfs Husband.
Oh, und das, ich weiß, wen du meinst. Das war, die heißt Samantha.
Ja, aber also
die
hat auch einen Namen tatsächlich.
Oh Gott. Und das ist dann ja halt auch die Geschmacklosigkeit, wenn sie dann stirbt. Sagen sie dann nicht auch, ach, wir haben eine gute verloren oder so?
Ja, es ist wirklich furchtbar.
Oh, der Neonazi heißt, hat auch gar keinen Namen. Der heißt einfach nur Racist. Nee,
der ist Racist.
Und seine Frau, die gerade wahrscheinlich stirbt, ist Racist's Wife.
Aber sie sprechen ihn ja aber auch die ganze Zeit an. Mit, ach, der Rassist, ja, und dann war noch der Rassist, und das ist halt auch, damit ist er aber auch fertig charakterisiert.
Ja, das war ja schon, als das Hakenkreuz auf seinem Oberarm kurz zu sehen war. Hm. Es ist wirklich, also die Kombination aus diesen Figuren, dem CGI und dem 3D-Effekt, oh.
Ist die Rebecca,
auch die Schauspieler.
Ist dir nicht Rebecca Newman positiv aufgefallen? Die spielt Hottie.
Wow. Es ist unfassbar, was hier dem Zuschauer zugemutet wird, oder wie wenig dem Zuschauer hier zugemutet wird. Das trifft es wahrscheinlich eher. Ja, auch der ganze Cast, es ist mit Abstand die lahmste Besetzung aller Teile. Also da ist nicht eine Figur, nicht ein Gesicht mit Wiedererkennungswert dabei. Das ist es tut so weh, diesen Film zu schauen. Ich weiß auch nicht. Und es sind auch die Todessequenzen. Irgendwie, ich weiß nicht, warum der Film zum Beispiel in Deutschland ab 18 freigegeben ist. Da wurde wahrscheinlich wieder gewürfelt bei unseren Behörden. Aber es ist, auch was die Todessequenzen angeht, für mich mit Abstand der enttäuschendste aller Filme. Mhm. Ab und zu gibt's denn noch mal einen praktischen Effekt zu sehen. Und da denkt man sich dann schon, okay, warum nicht den ganzen Film so machen? Aber ja, also Ich bin jetzt schon bei meinem Fazit. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber aus meiner Sicht ist es mit Abstand der schwächste Film des Franchises.
Tja, ich meine, also man kann sich halt über die Figuren wirklich fabelhaft aufregen, und das Highlight ist natürlich, gut, der ist absichtlich scheiße, das ist absichtlich ein Arschloch, aber wenn da dann halt auch kein starker Kontrast zu Figuren ist, die ich irgendwie noch sympathisch finden könnte, dann macht es ihn mir halt dann auch wirklich, ja, kann ich auch mich dann nicht daran erfreuen, dass er jetzt halt so der Duschbag sein soll, dass halt dieser Hunt, da gibt es dann ja noch die, ja, ich glaube für mich vielleicht fast schon, ja, unterhaltsamste Sequenz, aber auch, die ist eigentlich recht lame, ist halt die da im Freibad, ja, wenn er erst diese nicht wirklich lustige Sexszene hat und ja, dann halt im Pool zu Tode kommt.
Hat immerhin zumindest
das
noch
den geschmacklosen halt
Gag, dass die Münze am Ende noch wieder mit rauskommt.
Aus diesem, ja. Ja, aber das war es halt dann auch wirklich. Der Film hat da, ja, du hast es gesagt, hat nicht viel zu bieten. Und ja, vielleicht noch das, ja, nee, ach, ich komme mal bei den Toten drauf. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu, der mit Abstand, aber auch wirklich mit Abstand, also nicht jetzt so der knapp schlechteste, sondern der ist, der, also ich habe mit den anderen 4 Filmen, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, die würde ich mir immer wieder angucken, da hätte ich wahrscheinlich immer wieder Spaß dran auf die ein oder andere Art und Weise, aber den muss ich jetzt auch nicht nochmal gucken.
Ja. Ich würde auch gerne schnell zu den Toten kommen, weil ich tatsächlich auch nicht so viel zu dem Film zu sagen habe. Ich möchte nur mal die nicht besonders wagemutige These in den Raum werfen, wäre wäre die Final Destination-Reihe mit diesem Teil zu Ende gewesen, ich hätte nicht vor einem guten Monat geschrieben, wer hat Bock mit mir über die Final Destination-Filme zu sprechen. Weil das ist tatsächlich echt so ein Downer. Also hätte die Reihe hiermit abgeschlossen und gesagt, so, das war's, das ist das Highlight, auf dem wir irgendwie rausgehen. Und das impliziert ja durchaus der Titel The Final Destination. Das war Destination.
Ja auch die Absicht, gehe ich von aus.
Ja, das große Finale. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, fuck you. Also das ist irgendwie, 3 war schon eine eindeutige Abwärtsbewegung, 4 brauche ich gar nicht, lass mal. Es ist tatsächlich nicht viel hier zu holen, insbesondere aufgrund der wirklich schlechten Tricks. Und das liegt nicht allein am 3D. Ich glaube, vielleicht war das auch damals so, dass man das gehofft hat, dass 3D kaschiert eben viel. Es funktioniert eben ohne 3D gar nicht mehr. Vielleicht funktioniert es leidlich gut im Kino mit einer guten 3D-Projektion. Ich weiß es nicht, ich habe nicht im Kino gesehen. Er ist billig produziert. Ich habe schon irgendwie die schlechten Sets und wenigen Statisten, schlechten Schauspieler erwähnt. Er ist eben auch lieblos vom ganzen Personal. Die Figuren gehen mir einfach schon sowas von am Arsch vorbei. Noch frecher finde ich es, dass sie dann dem einzigen namhaften Schauspieler hier, McKelty Williamson, den ich wirklich mag, der auch die, glaube ich, einzige reifere Figur hier spielt, George.
Welche Rolle hat er gespielt?
Bitte?
Welche Rolle hat er gespielt?
George, der Ältere, der schwarze Herr.
Ach so.
Dann noch so einen Monolog halten darf über den Tod seiner Familie, dass er seine Liebsten schon verloren hat. Das ist irgendwie, nachdem sie ihn, glaube ich, da von der Decke abhängen, weil er Selbstmord begehen will. Und ich denke, das hat sich der Film, fuck you Film, du hast dir das überhaupt nicht verdient. Du präsentierst mir die größten Arschlöcher auf diesem Planeten und holst die einen nach dem anderen ab. Und zwischendurch muss ich jetzt irgendwie, das ist halt wie Phoebe Cates Monolog über den Tod ihrer Familie in Gremlins. Also, aber da ist irgendwie noch, da wird er eben getragen, dadurch, dass Gremlins ein wirklich guter Film ist, der sauber inszeniert ist und super gespielt ist und alles. Und hier wirkt die Szene plötzlich wie, als hätte irgendwie jemand, weiß ich nicht, ein Stück Kaviar auf den Scheißhaufen geschmissen. Das passt einfach nicht.
Ja, vor allem, es ist ja auch noch am Ende des Films, wo es einem halt wirklich auch gar nicht mehr geht. Genau. Also nicht mal mehr die Möglichkeit da wäre, dass das noch irgendwas ist. Ja,
okay, lass uns die Tode machen. Ich hab jetzt auch keine
kurz, kurzer random Fact für dich, Patrick. Hast du gesehen, wer diesen Film gedreht hat mit seiner Kamera? Glenn McPherson, Paul W.S. Andersons Stammregisseur.
Ah, so, okay.
Ja, nicht Regisseur, Kameramann, also. Entschuldigung.
Ah, ich wollte zu James Wong noch sagen, bezüglich Final Destination 3, wieso er keine Zeit hatte vielleicht war. Für Final Destination 2 war, weil er ja, du hattest ja The One schon erwähnt und ich glaube, Willard, der war schon sehr beschäftigt und ich glaube, er hat einfach keine Zeit dafür. Wäre jetzt meine
Wunschmaßung gewesen. David R. Ellis dann, achso, da haben sie vielleicht gesagt, der zweite war so gut, dann drehst du nochmal ein. Ich weiß es nicht, irgendwie wirkt es sehr beliebig irgendwie.
Es ist beliebig, ja, vermutlich, ja.
Doppelbesetzung. Aber gut, erfolgreich waren ja alle Filme. Und von daher ist es ja zumindest aus Sicht der Produzenten jetzt nicht unbedingt so absonderlich, da die Leute nochmal zu besetzen. Ja, mein Highlight des Films bleibt Miss Husband. Also ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht warum. Ich habe dem Film trotzdem noch 2 von 5 Sternen gegeben, weil man den irgendwie so mitguckt. Weil es irgendwie schon, man kann ihn wieder als Musterbeispiel für so viele schlechte Dinge im Kino ansehen, dass man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war er minimal unterhaltsam noch. Ich weiß nicht, ich konnte mich nicht auf weniger als 2 Sterne durchringen. Ich weiß nicht genau. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen härter ins Gericht gegangen, oder?
Ja, ich habe dem jetzt 1,5 gegeben.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ihm 2,5 gegeben. Weil ich finde, ich finde nicht ununterhaltsam. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Also ich habe mich bei anderen Filmen mehr gelangweilt. Ich fand ihn jetzt schlecht und ärgerlich teilweise auch. Aber es war nicht so, dass ich jemals irgendwie die Lust verloren habe. Und tatsächlich, ich glaube, hilft es auch, die Filme, so wie ich jetzt relativ zeitnah aneinander in einem Rutsch wegzugucken, dann fällt sich so auf, wenn zwischendurch mal eine Gurke dabei ist. Also.
Das stimmt.
Der beste Tod des Films. Wir klammern wieder das Nesca-Rennen aus zu Beginn des Films. Der erste Tod betrifft The Racist Dude, dessen Laster sich bei einem sehr merkwürdigen Vorhaben, das er dort hat, selbstständig macht und ihn anschließend mitschleift, so dass er in Flammen aufgeht. Der zweite Tod teast uns diverse Dinge bei einer Hairstylistin an, die dort passieren könnten mit einer Frau. Die Auflösung des Todes ist jedoch ein Stein, der durch ein Rasenmäher weggeschleudert wird, direkt ins Auge dieser Frau.
Vor den Augen ihrer beiden Kinder.
Also das ist so ein Arschlochfilm. Ich glaube, ich gehe doch nochmal runter auf 2 Sterne.
Passt das zu. Fand ich auch, also vor allem da zeigt er nochmal auf die Kamera und nochmal auf die beiden Kinder, wie sie dann da so
Das ist halt ich glaube, das ist einfach so ein Sauf- und Gröl Film für dieses Event-Publikum. Ich kann mir das einfach nicht anders vorstellen. Vielleicht hat das da sogar funktioniert. Ich glaube, das Publikum hat sehr gelacht bei dieser Szene, da bin ich mir absolut sicher. Der dritte Tod, Werkstatt, dort löst sich so ein, wie heißt denn das? Ich habe es jetzt hier als Rakete
beschrieben. Gasflasche.
Gasflasche heißt es, genau, nicht Rakete. zieht ab und zerteilt einen Körper, dessen Teile sich dann durch einen Zaun drängen. Der vierte Tod, jemand wird im Pool abgesaugt und anschließend ausgespuckt, inklusive seiner Glücksmünze. Ja, der fünfte Tod ist eine Wanne, auch super unnötige Szene, fällt mir gerade wieder ein, ist eine Wanne, die durch die Decke eines Krankenhauses kracht auf einen Patienten, der dort dann zerdrückt wird. Dann gibt's den auch gar nicht mehr so überraschenden Tod durch Überfahren durch einen Krankenwagen. Es gibt die Kinosequenz, die uns 3D im wahrsten Sinne des Wortes beschert. Und die Rolltreppenvision, in der Laurie stirbt.
Mhm.
Ja. Ist schwierig, ne, da noch was Gutes rauszufinden. Also ich habe ja alle Tode einzeln für mich bewertet und das ist mit Abstand auch der mit den schlechtesten Todessequenzen. Ich habe mich noch gerade so, weil sie einigermaßen gut getrickst war, für die Rolltreppenvision entschieden, ganz am Ende des Films.
Ich stimme zu und möchte auch nicht mehr dazu sagen.
Du bist jetzt ein bisschen sauer, ne? Nachträglich für diese. Für dieses,
ja, ich möchte gar nicht so viel Zeit mit dem Scheißfilm verbringen.
Ich habe den, die Gasflasche mit dem Maschendrahtzaun ist auch jetzt wirklich, sieht nicht super gut aus, aber.
So Brocken Fleisch in your face, also in.
Oh, ja. Ich weiß es nicht. Es ist kein Highlight. Es ist, du hast recht, es sind die schlechtesten Todessequenzen aus dem Final Destination Franchise lassen sich hier finden, aber ja.
Zum Glück ging es 2011 wieder aufwärts mit Final Destination 5. Ein Film, der vielleicht gar nicht mehr unbedingt zu erwarten war, nachdem Patrick hat es schon gesagt, nach dem The Final Destination. Aber wir wissen ja spätestens seit Jasons zig Wiedergeburten, dass so ein Titel nicht viel zu sagen hat. Und so kam eben noch ein weiterer Film ins Kino, gedreht von Stephen Quayle, der unter anderem den völlig unterschätzten Katastrophenfilm Into the Storm gedreht hat. Und das meine ich jetzt tatsächlich bitter ernst. Mhm. Und hier auch tatsächlich wieder ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr Production Value, ein bisschen mehr Charme zurückbringt. Das haben die Leute scheinbar nicht so gesehen. Auf Letterboxd 2,7 von 5, IMDb 5,8 von 10. Da gehe ich nicht mit, so viel sei schon mal verraten. Patrick, worum geht's im Final Destination 5?
Ich glaube, diesmal eindeutig ältere Protagonisten, die sind schon in arbeitsfähigem Alter, also sind sich alle schon berufstätig und es gibt einen Betriebsausflug Richtung, ich weiß gar nicht wohin, aber ich glaube, der Kern der Geschichte oder des Prologs ist eben, dass es da einen unserer Protagonisten gibt, Sam, der Name des Darstellers fällt mir nicht ein, sind unterwegs auf einem Betriebsausflug und kommen an einer großen Autobrücke an, an einer Hängebrücke, die kollabiert aufgrund von eines Sturms und dort stattfindender Bauarbeiten und es kommen sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr spektakulär zu Tode. Auch das entpuppt sich als Vision. Sam kann einige seiner Kollegen retten durch prophylaktische Panik und 8 Stück sind's, die dann eben über den Rest im Verlauf der Handlung dem Tod entkommen müssen und das macht eben mal mehr und mal weniger Spaß. Und ich glaube, Tony Todd ist zurück. Ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt. Ich glaube, das ist im vierten nicht zu sehen.
Aber im fünften ist er tatsächlich wieder zurück und generell auch einfach ein deutlich besserer Cast wieder. Der entfallene Schauspieler, der Sam spielt, ist Nicolas D'Acosto, der zwar keinen großen Namen hat, aber seine Rolle gemessen an dem, was er dort zu performen hat, durchaus ansprechend macht. Ebenso wie seine Halbfreundin, sie sind ja mal zwischendurch getrennt im Film und dann wieder zusammen. Ja, ja. Emma Bell, die ja zumindest Horrorfans aus Adam Greens Frozen kennen und ich glaube, sie hat auch in The Walking Dead mitgespielt, wenn ich mich nicht ganz irre, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich meinte aber, sie da mal gesehen zu haben. Tony Todd ist wieder mit dabei. Du siehst einfach, alles macht der Film wieder besser. Ich finde gerade dieser Betriebsausflug oder dieser Beginn des Betriebsausflugs auf dieser Brücke, wie sie aufreißt und zusammenstürzt, das ist sehr spektakulär Und ich finde natürlich, also man sieht natürlich, dass es CGI ist, aber ich finde, dass er wirklich ziemlich gut getrickst ist. Also die Splatter-Elemente sind teilweise, zumindest zu Beginn, jetzt nicht die besten, aber ich finde so generell, wie diese Katastrophe dort dargestellt wird, ist ein deutlicher Sprung wieder nach vorne im Vergleich zum vierten Teil. Ja, ich weiß, es ist nicht schwer, aber ich muss sagen, für das Produktionsbudget hat mich das doch beeindruckt, der Beginn. Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, absolut. Also ich meine, der nimmt sich da auch ganz schön was vor. Ist jetzt halt, ja, auch CGI-technisch mit Sicherheit das aufwendigste Projekt der Reihe bisher gewesen. Aber das sieht wirklich, kann man sich, also es stört mich nicht, wenn man da jetzt irgendwie sieht, dass das halt hier und da ja, eindeutige Computereffekte sind. Das geht auch so ein bisschen aber dann in dieser Choreografie unter, die halt tatsächlich sehr, ja, auch eine meiner Liebsten ist. Da ist mal zum Beispiel hervorgehoben, ich weiß jetzt nicht, wer dieser Vision von den Damen da halt ins Wasser fällt und man erst kurz denkt, ah, alles gut, und dann ja, fällt das Auto auf den Kopf. Und ja, nee, aber hast recht, also das ist ja ein deutlicher Sprung nach oben zu vermerken.
Der Betrieb oder dieses Unternehmen heißt übrigens 180 Consulting.
Mhm. Ja, 180.
Natürlich. Ne?
Ja.
Patrick, wie hast du den Beginn empfunden des Films?
Richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da bereits aufgenommen haben. Nee, haben wir noch nicht. Ich glaube, ich habe euch im Vorgespräch gesagt, ich versuche meine Frau immer so ein bisschen zu ködern für diese Filme. Und ich habe mir Final Destination 5, als ich damals die Blu-ray neu hatte, auch gezeigt, da ich den Prolog, und sie ist danach aus dem Raum gegangen und sagte, du musst jetzt aber nicht bis zu Ende gucken. Und ich fragte mich, warum? Weil ich finde tatsächlich so das Opening von Teil 5, ich weiß nicht, ob es für mich das Highlight der Reihe ist, aber es gehört schon so, es spielt schon ganz oben mit. Also kann vielleicht noch mit dem zweite und fünfte konkurrieren für mich so ein bisschen in Sachen Lieblingsprolog. Der ist schon toll gemacht. Ich habe auch mal diese Special Effects Comparison angeguckt, die auf der Blu-ray drauf ist, also mit vorher, nachher. Ist es erstaunlich, was du schon sagtest, was sie mit dem Budget rausgeholt haben. Da ist unglaublich viel getrickst. Ich glaube, die haben irgendwie niemals irgendwie fast nicht diesen Bus, der in irgendeinem Studio parkte, verlassen. und was sie daraus gemacht haben, ist wirklich toll. Also es sieht jetzt nicht fotorealistisch aus, und es leidet eben auch wieder ein bisschen unter diesem 3D-Gimmick. Also einige Effekte sind so... musste nicht sein, aber es ist cool. Es ist cool gemacht, und vor allem es ist wirklich ein komplett radikal neues Setting und auch wieder nach diesem Quatschbeginn des Viertens, wo du wirklich denkst, wovor haben die genau Angst? Vor einem Autorennen? Mhm. Tatsächlich eine echte Angstsituation, weil wir erleben es ja gerade mit Sturm Sabine. Ja. Unwetter ist ja, kann ja durchaus Angst machen. Also wenn es irgendwie überall schwankt und Bäume umfallen und weiß nicht, Hängebrücken reißen, die Träger. Naja, also ist ein bisschen weit hergeholt, aber tatsächlich, ich kann mir vorstellen, es ist nicht für jeden ein befreiendes Gefühl, über eine 200 Meter hohe Hängebrücke zu fahren.
Gerade so menschlich konstruierte Dinge sind ja theoretisch prädestiniert auch für menschliche Fehler, und da muss ja nun mal so eine Schraube locker sein oder sowas. Und
es ist ein Loch in der Fahrbahn, da muss man sagen, die fahren an der Öffnung vorbei, wo sie direkt da runtergucken können ins Wasser.
Das ist auch krass, ja.
Wisst ihr übrigens, was wir vergessen haben? Bis jetzt ist tatsächlich so ein, für mich ist es ein Running Gag der Reihe, auch wenn es eigentlich nicht lustig ist, aber es gibt immer eine Trauerfeier in jedem Film, außer im vierten Teil, glaube ich, war es. Da lassen sie aus.
Doch, im vierten gibt es sie doch auch.
Stimmt, im vierten auch. Welche Teil gibt es denn keine? Einer lässt sie aus. Das müsste ja dann der dritte, nee, der mit der, war es der zweite? Das würde vielleicht Sinn machen, dass sie beim Autobahnunfall. Ja, aber sonst gibt es immer einen. Und hier gibt es auch wieder ein paar gute Gags. Zum Beispiel, dass der eher unbeliebte Kollege dort, der das überlebt hat, das Ganze, vom Chef der Firma erstmal als tot ausgegeben wird auf der Trauerfeier. Das ist auch nicht ganz befreit von Geschmacklosigkeit, aber da musste ich schon lachen, muss ich zugeben. Ja.
Pascal? Was ich hier auch noch vorm Prolog ganz nett finde, ist, dass sie halt auch tatsächlich hinbekommen, natürlich jetzt auch nicht sehr tiefgehend, aber man schafft es, bevor überhaupt diese Vision kommt und alles kaputt geht, mal eine halbwegs vernünftige Charakterisierung der wichtigen Figuren in diesem Vorgeplänkel da noch zu etablieren, dass man so ein grobes Gefühl hat, wer ist jetzt hier quasi, welche Schablone wird hier auf welche Figur angewandt. Das hat für mich hier ganz gut funktioniert, gerade natürlich im Kontrast zum vierten, wo halt die Figuren alle egal sind. Dann hat man hier zumindest, kann man das alles ein bisschen nachvollziehen, und hat jeder auch so seine Rolle, die er gut ausfüllen kann.
Mhm. Auf jeden Fall. Patrick, der Film verkauft uns ein neues Gimmick. Wenn du jemanden umbringst, also jemand anderes an deiner Stelle stirbt, bekommst du dessen Lebenszeit gut geschrieben, nenne ich es mal. Wie fandst du diesen Story-Kniff?
Du hast ja schon vorweggenommen, dass du das sehr gut fandest.
Denn nur, also generell finde ich es nicht.
Es ist okay. Nicht
besonders interessant, aber der Gag, der daraus gemacht
wird. Ja, finde ich gut. Also wir hatten es ja ganz zu Beginn thematisiert. Die Reihe muss ich eben irgendwie neu erfinden, um nicht langweilig zu werden. Und die machen eben auch sehr, sehr vieles gut. Das ist auch tatsächlich ein Film, bei dem man merkt, die haben aktiv versucht, aus ihren Fehlern des vorhergehenden Teils zu lernen und nicht einfach zu sagen, ja, der vierte war doch super erfolgreich, lass uns genau das gleich nochmal machen. Und gesagt, hier, wir machen eben ordentliche Figuren, deren Gefühlswelt man auch nachvollziehen kann, die auch ein bisschen ein Herz mitbringen und so weiter und so fort. Und dann kommt eben das die weitere Herausforderung dazu, was machen wir jetzt irgendwie handlungsseitig so auf der Gimmick-Seite auch noch neu, damit es ein bisschen mehr Spaß macht, neben noch extravaganteren Todesarten. Und ja, ich möchte nicht sagen, ich stieß mir sauer auf, weil es zu negativ klingt. Ich empfand es als unnötig für den Gag. Ja, es ist schön. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, wenn Franchises, insbesondere Horror-Franchises, neigen ja ein bisschen dazu, ihr Regelwerk bis ins Absurde variieren. Da können wir auch gerne wieder einen Brückenschlag schlagen zur Saw-Reihe, wo man irgendwie spätestens ab Teil 4 das Gefühl hat, so bitte, wer was mit wem? Und das sind ja irgendwie dann schon inzestuöse Verhältnisse da innerhalb der Reihe. Und hier ist es eben auch der Fall, wo ich denke, ja, das ist jetzt vielleicht geht ein bisschen weit, aber es ist okay. Für den Gag ist es okay. Also der Gag, dass die geklaute Lebenszeit oder die sich erarbeitete Lebenszeit quasi keine ist, weil die Person, die man umgebracht hat, sowieso eine Woche später gestorben wäre.
Pascal?
Stimme ich Patrick zu. Und was heißt, es ist mir jetzt tatsächlich, ich habe dabei gar nicht so sehr drüber nachgedacht, ob das ist jetzt irgendwie hier eine großartige Innovation ist. Es hat mich weder großartig gestört, noch hat sich's großartig positiv nach hervorgehoben. Klar, natürlich, für diese eine Sequenz am Ende ist es halt nett, weil man dann weiß, okay, jetzt passiert noch was. Aber die kommt nach einer anderen Sequenz, die mich halt nach wie vor mehr begeistert hat. Deswegen war es so noch ein bisschen, auch hat mich das jetzt auch nicht so umgehauen. Ich muss aber auch sagen, ich hätte tatsächlich das, glaube ich, noch, ich meine, wir erzählen den Film jetzt ja eh nicht nach, deswegen kann ich es jetzt ja auch sagen. Es ist ja, wenn man es streng genommen sieht, ein Prequel zum kompletten Franchise, weil dieser Film, und das finde ich nämlich wirklich, ja, erwischt mich immer wieder gut, wenn man überlegt, ah, okay, klar, es wurde einem ja nie wirklich klar gemacht, zu welcher Zeit dieser Film spielt, bis man es dann halt am Ende merkt, wenn dann die Überlebenden ins Flugzeug einsteigen, und das ist dann halt wieder dieser ganz, der besagte Flug 180 nach Frankreich. Und in dem Moment, wo einem das klar wird, wo dann auch halt wieder Alex aus dem ersten dann aus dem Flugzeug gezogen wird, wenn da quasi die Credits runtergegangen wären, hätte ich den Film, glaube ich, noch cooler gefunden.
Das jetzt haben sie auch gut getrickst, oder?
Ja, das ist gut getrickst, auf jeden Fall. Das hätte ich dem Film auch eigentlich nicht zugetraut. Und das war, weil das ist eigentlich ein Move, der ist fast schon zu clever für das Franchise, oder man erwartet sowas eigentlich nicht so. So, dass man überhaupt irgendwie so auf die Idee kommt, ja, lass doch mal so einen ganz coolen, nochmal so einen Schwenker zurück zum Ersten zu machen.
Absolut.
Das fand ich schon cool.
Und dann, was ich da gemacht habe an dieser Stelle, ich habe nochmal in ein paar Sequenzen zurückgeskippt im Film dann, nachdem der Film durchlief. Und ich habe dann doch nochmal das Ganze ein bisschen überprüft, so auf Technik.
Gibt's
und so.
Smartphones?
Ich habe mir die Handys nochmal angeguckt und die Autos und so weiter. Aber hat der Film bestanden, den Test, zumindest meinen. Okay. Also die Handys waren tatsächlich noch keine Smartphones, es waren alles noch so die ersten aufklappbaren Handys und so. Das hat der Film tatsächlich beachtet, was ich ihm auch nicht so ganz zugetraut hätte. Nur was halt eben nicht so ganz passt für mich, ist da halt der Look. Weil der Film sieht halt wirklich sehr modern aus und auch die sehr klare Kamera, da ist wenig Filmkorn und sowas alles drauf. Und dass er mir dann das als Prequel verkauft, ja, okay, war jetzt, ist trotzdem nicht so ganz authentisch für mich, einfach vom Look and Feel her. Aber sehr smarter Move, muss ich sagen. Hat mich, überrascht mich jedes Mal wieder, weil ich es jedes Mal wieder vergesse, wenn ich den Film gucke, dass das noch kommt. Und wirklich gut, wirklich gut. Viel smarter als die Idee mit dieser Übertragung der Lebenszeit tatsächlich.
Ja, und die kommt halt danach. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es so ein bisschen, ja.
Ja.
dann da ist mir für Film tatsächlich, der ist jetzt nicht lang, aber da, ich hätte ihn halt lieber mit diesem so, und jetzt, wir wissen ja theoretisch, naja, vielleicht nicht jeder, aber die meisten wissen ja, was passiert in dem Moment, wo klar wird, dass sie in dem Flug sind, und ja, das hätte mir noch besser gefallen, aber es ist so schon beeindruckend für, ja.
Es fühlt sich auch dadurch, dass es eben in der Vergangenheit stattfindet, obwohl es eigentlich hundsgemein ist, wirklich eine der wenigen sehr sympathischen Figuren in diesem Film am Ende sterben zu lassen, gar nicht so gemein an, weil es eben schon eben in der Welt des Films Vergangenheit ist. Deswegen, obwohl es auf dem Papier ich mich jetzt ärgern könnte, teilweise wie ich mich über einige Tode im Teil 4 ärgere, Stichwort irgendwie Mutti kriegt einen Stein durchs Auge vor den Augen ihrer Kinder, also im Beisein ihrer Kinder, ärgert es mich jetzt im 5. gar nicht so, weil ich denke, ach so, ist ja eh schon vorbei, ist ja zu spät, um mich zu ärgern. weil ist ja eigentlich ein Secret Prequel. Also insofern auch da alles richtig gemacht, aber ich bin dann bei Pascal, also der Nachklapp mit der gestohlenen Lebenszeit und dem Gag am Ende ist so ein bisschen, naja, als wenn ich einen richtig guten Witz gehört habe und dann sagt mir jemand, ach, einen habe ich noch und erzählt mir dann einen zweitklassigen Gag noch.
Glaubt ihr, dass es vielleicht auch einfach so sein muss, weil er sonst jemanden konsequenzenlos umgebracht hätte, dass da einfach ihm noch was Negatives passieren musste, damit er nicht davonkommt damit.
Du hast recht, ja, wahrscheinlich.
Ja. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt so als Gag gemeint.
Nee, die Filme sind ja auch sehr moralisch. Das ist ja auch tatsächlich etwas, was sie mit den Klischees, die man immer so Slasher-Filmen zuschreibt, auch verbindet. Der Film ist ja durchaus, hat ja durchaus auch eine Vorstellung von Anstand und Moral und alle kriegen eben ihr das, was sie verdienen, weil sie so schlimme Menschen sind. Ja,
ich finde für mich, das ist eine kleine Steigerung, eine kleine Steigerung zu Teil 3 ist und eine gewaltige Steigerung zu Teil 4. Die Opening-Sequenz auf der einstürzenden Brücke ist zusammen, wie Patrick es schon erwähnt hat, zusammen mit der Highway-Katastrophe definitiv das Highlight der ganzen Reihe. Ich finde, der Cast mit Emma Bell und Nicolas da Costa, das sind zwei brauchbare Darstellerinnen, die das ordentlich durchziehen, den Film, und auch das einfach diesen Film tragen können. Natürlich ist es dann irgendwann die 100. Unfallandeutung mit irgendwelchen Stromkabeln und Flüssigkeiten und so weiter. Und man könnte meinen, dass es irgendwann dann doch ein bisschen nervig ist, aber ich finde es einfach nach wie vor fantastisch, wie die Autorin es schaffen, manche Szenen einfach so aufzulösen. Vor allem, ich tease es schon mal an, in der Geräteturnsequenz und die Augenlaserszene. Und ich muss sagen, dass zumindest vorläufig, wie ich hörte, damit für mich das Franchise eigentlich auch sehr zufriedenstellend zu Ende gebracht wurde, so dass ich dem Film verdientermaßen wieder 3,5 von 5 geben kann.
Ja.
Pascal, dein Fazit.
Kann ich mich absolut anschließen. Ich habe dem Film auch 3,5 von 5 Sternen gegeben. Und tatsächlich nach dem 5, also ich hätte, na gut, da können wir später mal drauf kommen, wie es theoretisch weitergeht oder ob man da Lust drauf hätte, aber nach dem 4. hätte ich halt, wie Patrick ja auch schon gesagt hätte, da war halt keine Lust, großartig jetzt, sag ich mal, diese Abwärtsfahrt weiterzugehen und das nachzuverfolgen. Und hier ist es halt, schafft der Film es halt für mich wieder Lust auf, das Franchise zu machen und auf die Idee, die dahinter ist. Und sonst, was du gesagt hast, ganz starke Steigerung zum 4. und ja, mehr kann ich dazu auch gerade gar nicht sagen.
Gerne. Gleich Tode, ein Satz. Ja, ich glaube, die lebt, steht und fällt so ein bisschen mit seinem wirklich guten Cast und den guten Figuren, die ich sehr viel lieber mag. Der Film ist auch authentisch komisch, ohne gemein zu sein. Also hat eben ein paar Figuren. Wie heißt der? David Koechner? Oder ich glaube, so heißt der Darsteller. Der hier den Boss spielt,
der spielt immer so eine Rolle, ne?
Ja, der ist auch super und hat einige authentisch lustige Szenen, gerade wie so versucht sich die FBI-Agenten damit zu beeindrucken, so mit seinem Undercover-Ermittlungstum. Das ist schon, ist einfach authentisch komisch und das ist auch irgendwie smart geskriptet, also für die Art von Film. Ich hab einfach Spaß gemacht, und tatsächlich durch diesen Prequel-Status hat das eben, das fällt einem natürlich nicht auf beim ersten Mal gucken, auch nicht notwendig, wieder hier Flug 180 zu referenzieren. Und das tut eben auch gut, weil dadurch sparen wir uns wertvolle Minuten, die man in tolle Tode investieren kann. Ich mag den sehr gerne. 3,5 habe ich dem auch gegeben. Mit dem Sternchen hat er sich verdient. Ich habe Spaß an dem Film.
Okay. Der Tod des Films. Abgesehen vom Brückeneinsturz haben wir als ersten Tod Gymnastik, Turnen, die Praktikantin, die dort eine Schraube auf dem Balken, die aber nicht dafür sorgt, unbedingt da. Na, sie sorgt schon dafür, dass es dort zum Unglück kommt, aber am Ende ist es dann eigentlich Puder, der ins Gesicht der Praktikantin geweht wird und dafür sorgt, dass sie verunglückt an ihrem Gerät und sich den Rücken bricht in einer sehr spektakulären Szene mit einem sehr tollen praktischen Effekt auch. Der zweite Tod, und da haben wir auch wieder die moralische Gerechtigkeit, die Patrick schon erwähnt hat, dort kommt es zu einer Thai-Massage, an deren Ende Buddha dafür sorgt, dass unser sehr ungeliebter und unsympathischer Protagonist in dieser Szene, der sich sehr rassistisch verhält, ums Leben kommt. Dann haben wir als drittes die Augen-OP, die dafür sorgt, dass unsere Protagonistin mit einem Laser getötet wird. Der Knopf war es, ne? Der Knopf des Teddybären war irgendwie daran schuld. Mhm. Oder war was mit dem Fenster? Irgendwas war noch mit dem Fenster. Helf mir mal kurz.
Da gab's
Vögel. Ich weiß nur noch, dass das Auge am Ende überfahren. Ach, sie stürzt aus dem Fenster, ne? Nachdem sie gelasert wurde, ne?
Sie fällt runter und dann wird das Auge noch überfahren.
Genau.
Noch
sie fällt auf ein Auto drauf, genau.
Dass das Auge überfahren wird, ist eigentlich tatsächlich, da besinnt sich der Film nochmal auf das Niveau des vierten Teils kurz zurück, nur um uns nochmal daran zu erinnern, wie sowas auch ablaufen kann, glaube ich. Die vierte Todessequenz ist jene, in der Roy seinen Tod umgeht, weil er versehentlich seinen Vorarbeiter tötet. Und die letzte Todessequenz ist der Schraubschlüssel.
Ja. Danach kommt noch der Grillspieß, glaube ich, oder?
Was war mit dem Grillspieß? Habe ich hier wieder einen vergessen?
Ich glaube, da wird doch jemand mit dem Grillspieß aufgespießt.
Ja, es gibt den Tod, ich sehe ihn auch jetzt in meiner Liste, aber ich kann es auch nicht. Wann kann denn das? Ach so! Das ist, wenn die nachher da im Finale sind, wenn Peter dann ja, da.
Ach, der Showdown mit Peter, wo er Molly töten will, ne?
Genau.
In der Restaurantküche, genau.
Das wäre der
sechste, ne? Genau. Und dann stirbt der eine noch im Flugzeug und dann quasi im Epilog dann noch der.
Ja. Genau. Dass sie jetzt hier, das fand ich auch wieder ganz schöne Besinnung ein bisschen zu den Anfängen, dass sie jetzt hier den Ermittler wieder auch reingebracht haben. Der ist jetzt hier auch nur Mittel zum Zweck und nicht großartig irgendwie. Ja, der hat auch nicht so viel zu tun, außer immer misstrauisch zu fragen und am Ende zu sterben. Aber ist ja auch nett, dass man mal wieder versucht hat, da die Kriminalermittlung auch an diesem Phänomen teilhaben zu lassen.
Pascal.
Mein Lieblingstod natürlich, also was heißt natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns da einig sind, ist die Leichtathletik-Geschichte in der Turnhalle. Ist das nicht Leichtathletik?
Nein, das Geräteturnen.
Ach so.
Gymnastik, okay.
Oder Gymnastik,
ja. Nee, Geräteturnen, du hast recht. Ich habe ja geschrieben, Tod am Reck. Wäre aber auch meine Antwort.
Übrigens meine persönliche Angst, deswegen ist auch, ich nehme mich jetzt vorweg, ist auch mein Favorit, weil es tatsächlich auch eine persönliche Angst von mir ist. Ich habe es immer gehasst, Geräteturnen zu machen im Sportunterricht. Mhm. Ich finde, es ist eine absolute Qual für jeden, dem es zugemutet wird, sich da an solche gefährlichen Geräte zu hängen, mit ganz wenig Schutz. Wenn ich nur daran denke, ich meine, das Reck ist ja hier noch gefährlicher als das, was man in der Schule hatte. Das sind ja diese hier, die sich so durchbiegen und sowas alles. In der Schule hat man ja noch diese aus Metall oder aus Eisen, diese Recks, diese Stangen, die so fest bleiben. Aber allein sich an so eine Geräte ranzuschwingen oder an so einen Stufenbarren, wie lebensgefährlich ist es bitte? Mal ganz ehrlich. Und das kann es absolut nachvollziehen. Und deswegen, das ist für mich absolut der grausamste Tod der ganzen Reihe. Wirklich.
I feel it. Also das, ich kann es auch nachvollziehen, ich habe es auch gehasst. Und dann immer, spring über diese Kiste. Nein.
Ja.
Ich spring gegen die Kiste und das mache ich nicht. Ich bin doch nicht blöd. Ja, und es ist halt auch toll inszeniert, muss man sagen. Also sie tanzt dann da auf dem, jetzt es kommt meine Unwissenheit, das, ist das der Reck? Nee, der Reck ist die Stange, wo man sich festhält, ja, und der Balken ist das, wo sie drauf tanzt. Das ist ein, ne?
Schwebebalken, ja, genau.
Ja.
Ein Schwebebalken, genau. Wie sie natürlich dann halt immer so grazil über die Schraube hinweg tanzt und dann im Endeffekt die Kettenreaktion dafür sorgt.
Ja,
also dass sie,
oh, ja, kurz neben den, ein Stück neben den Reißnagel da tritt, ja.
Hm. Ja.
Mhm, oh. Genau. Ja, und dann, ja, wie es dann, wie sie einfach dann da liegt, das ist ein ja, fabelhafter Effekt, der eindruckvollste des Films.
Mir fiel jetzt gerade nochmal auf beim Vorlesen seitens Chris der Tode, dass der Film schon so qualitativ ein bisschen abnimmt hinten raus. Also was so die Qualität der Tode betrifft. Das hat wirklich so die absoluten Highlights hier, Reck, Buddha-Statue, Augenlaser, so ein bisschen, also frontloaded das Ganze ist. Aber ja, klar, ist das Reck. Also ohne Frage.
Pascal hat es angedeutet, es wäre tatsächlich auch meine für heute abschließende Frage oder Diskussionsanreiz. Das Franchise hörte ja plötzlich auf. Und man kann jetzt nicht sagen, dass daran irgendwie ein Box-Office-Ergebnis schuld wäre. Der Film hat ja auch 157 Millionen Dollar eingespielt. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Warner gesagt hat, ja, es ist auserzählt. Das werden sie garantiert nicht gesagt haben. Also man findet immer eine Idee, ein erfolgreiches Franchise fortzusetzen. Was glaubt ihr? Warum hat es aufgehört? Und seht ihr eine Zukunft für dieses Franchise?
Ja, ich sehe eine Zukunft. Ich glaube, im noch niedriger budgetierten Bereich wäre jetzt so meine Befürchtung auch ein bisschen. Ich glaube, für diese Art von Mid-Budget-Horror ist aktuell nicht gerade wirklich so viel Platz da. Es gibt da wirklich wenige Ausnahmeerscheinungen so in dem Bereich. Also sagen wir mal Genrefilme, die 20, 30, 40 Millionen Dollar kosten, die wirklich gut, entschuldigt bitte die Anglizismen, da performen an den Kinokassen. Ich glaube nicht, dass ein Film wie Final Destination 4 und 5 ansatzweise heute noch mal so viel Erfolg haben könnte. Einfach auch, weil das 3D-Gimmick weg ist, weil der Markt nicht so groß ist für diese Art von Kino. Man sieht es an solchen Sachen wie, ich möchte jetzt nicht irgendwie eins, also Äpfel mit Birnen vergleichen, aber für mich ist so, was das Zielpublikum betrifft, fällt Overlord oder so ein bisschen in diese Ecke. Und man sieht eben daran, an solchen Filmen, dass sowas gerade in den Kinokassen nicht so wirklich gut funktioniert. Entweder bist du eine riesige Nummer, also Stichwort Disney, Marvel, Lucasfilm und alles, was da eben dranhängt. Oder man ist eben wirklich so, man kommt quasi so wie der Underdog irgendwie aus einer Nische und erkämpft sich so einen Platz und wird eben so einem Publikums Programmkino-Liebling wie zuletzt Parasite. Und wie gesagt, das sind alles Äpfel mit Birnen-Vergleich. Ich möchte inhaltlich auf keine Art und Weise Parasite mit Final Destination 5 gleichstellen. Außer, dass ich beiden Filmen die gleiche Wertung gegeben habe.
Aber es ist schon so, dass man
ich sehe zurzeit einfach keinen Markt dafür. Das zeigt auch das Saw-Reboot.
Ich sehe jetzt irgendwie auch nicht, dass so, man könnte jetzt sagen, typisch, wie es aktuell so ist, ja, Blumhouse holt sich dieses Franchise und belebt es neu, weil dafür ist es einfach nicht mit so einem typischen 2-3 Millionen Dollar Budget gemacht bei so einem Film. Es sei denn, man macht es jetzt super erdig, aber das glaube ich auch nicht wirklich. Aber es ist schon, vielleicht, Pascal, was glaubst du denn, warum es eingestellt wurde, für jetzt zumindest bis heute, für immerhin satte 9 Jahre jetzt schon?
Ja, es ist eine gute Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann.
Das dachte ich
mir. Ich habe auch drüber nachgedacht und ich, das, was Patrick sagt, klingt für mich alles sehr logisch, warum das heute wahrscheinlich einen schwierigen Stand haben, also einen Sechserteil einen schwierigen Stand haben würde, der, weil es halt ein Film ist, der gleichzeitig halt ein Budget ein Budget braucht und dann aber wiederum halt, um das dann halt zu rechtfertigen, wie Patrick gesagt hat, halt nicht genug Platz in der Kinolandschaft und in der Filmlandschaft hat. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendein Streaming-Anbieter drauf einsteigt und dann da einfach mal um das Portfolio oder um sich auch so, ja, diese Lizenz auf die Fahne zu schreiben, da nochmal Geld reinsteckt, weiß ich nicht. Und warum es eingestellt ist, ich hätte mir jetzt schon vorstellen können, dass 2013 auch in Final Destination 6 noch gut funktioniert hätte. Vielleicht ja, vielleicht nicht.
Ich hab mal was ganz Kontroverses. Ist Happy Death Day vom Blumhouse, ist es nicht schon das neue Final Destination? Fragezeichen.
Ja, aber ohne die coolen Todesszenen.
Ja, aber es funktioniert ähnlich irgendwie.
Ja. Ja, es ist, das ist halt, ja, es hat auch ein, also ich glaube halt auch Final Destination 6 bräuchte halt noch einen frischen Kniff, der jetzt aber auch sich ein bisschen abhebt von der wir gewinnen Lebenszeit oder anderen Kleinigkeiten, Änderungen einem Regelwerk. Also
ich glaube auch, das wäre, würde ein Reboot werden. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie es remaken, aber sie werden auf jeden Fall, nach 9 Jahren werden sie auf jeden Fall wieder das Ganze nochmal neu erklären.
Ich wollte gerade sagen, also die Kinogänger von 2011, die holst du eben heute auch nicht mehr ab. Da müsstest du sagen, nee, das machen wir jetzt ganz neu. Und dafür weiß ich eben nicht, ob Final Destination als Marke stark genug ist. Das ist eben Halloween und Friday the 13th und vielleicht sogar noch Scream, ich weiß es nicht. Einige Franchises wären das eben. Ich weiß nicht, ob es Final Destination ist. Es ist jetzt auch alles so ein bisschen leicht, jetzt hierfür also plausible Antworten zu finden. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es fehlen gerade die Studios für sowas. Ich meine, klar, Blumhouse gibt's, Lionsgate gibt's noch, da hört es dann auch fast schon auf. New Line Cinema war einfach der perfekte Ort für diese Art von Franchise. Ja. Das war eben wirklich so ein Major Indie. Klar, irgendwann nicht mehr nach dem Aufkauf durch Warner. Aber also, da konnte eben sowas.
Lionsgate gehört auch zu Warner, oder? Bitte? Lionsgate ist auch eine Warner Company, oder?
Oh, vermutlich mittlerweile. Also mich würde wundern, wenn die noch.
Nee, stimmt. Nee, sind sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, Lionsgate ist noch independent in dem Sinne.
Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob die noch so viel machen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die gehen mehr gerade Richtung Fernsehen und Streaming, aber was weiß ich schon.
Gehören, ne, also sind noch eigenständig, gehören nicht zu Warner, mir war irgendwie so. Aber wahrscheinlich ist Lionsgate wahrscheinlich sogar am ehesten realistisch dafür, für die Umsetzung. Ich meine, die haben ja auch die Saw-Reihe, das ist ja wieder schon wieder direkt die Verknüpfung.
Ja.
Und die sind ja jetzt auch wieder da.
Ja, aber das ist das, was ich mit dem neuen Kniff und Anstrich meine. Jetzt habe ich den auch noch nicht gesehen, aber alles, was ich so bisher mitbekomme, ist halt, da wird jetzt halt versucht, nicht noch mal ins gleiche Fettnäpfchen zu treten wie mit Jigsaw, sondern da jetzt auch halt mit ihm so eine strahlende Persönlichkeit wie Chris Rock ranzulassen. Ich weiß nicht, was es wird. Es kann nur meine Vermutung sein, dass jetzt aber zumindest die Intention ist, Saw noch mal einen ganz neuen Spin zu geben. Mhm. Und sowas in der Art, so irgendwie irgendwas Modernes, Neues reinzubringen, das könnte ich mir vorstellen.
Also wenn sie Richtung Thriller gehen, und das war ja der erste ja auch schon so ein bisschen Richtung Seven oder so, dann kann ich sogar damit leben, dass sie das wiederholen. Mhm. Aber Final Destination, ja, muss ich auch sagen, also ich glaube, wir sind uns einig, Bock hätten wir, glaube ich, alle, wenn was halbwegs Vernünftiges rauskommt, was zumindest uns wieder die Unterhaltung und den Spaß bringt, den uns zumindest 4 der 5 Filme der Reihe gebracht haben. Aber ja, ich sehe es auch so wie Patrick. Also ich sehe da momentan auch nicht so wirklich ein Studio, was da tatsächlich so viel Geld. Ich meine, heute ist mit CGI wahrscheinlich noch mehr möglich. Aber ja, offensichtlich vermisst die Reihe auch keiner so richtig. Ne? Also es ist ja auch so, ich meinte mal irgendwie vor 1-2 Jahren gelesen zu haben, dass irgendjemand ein Drehbuch hätte für einen weiteren Film, aber habe danach auch nie wieder was von gelesen. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Aber ich würde es mir irgendwie schon wünschen.
Ja. Ich habe gerade überlegt, was könnten potenzielle moderne Tode sein? Also bestimmt irgendwas mit einer Drohne?
Irgendwas mit dem Internet, Unfriend.
Ja. Facebook oder eine VR-Brille? Irgendjemand spielt ein VR-Spiel und bekommt, VR, während er das VR-Spiel spielt, nicht mit, was in der Wohnung passiert.
Und mit so einem, wie heißen die Dinger, diese, womit die jetzt alle fahren, mit diesen Rollern hier, diese Scooter-Dinger da. Wow. Fährt irgendjemand in die Elbe oder in die Spree.
Ja,
oder
trinkt. Genau. Also es wäre schon viel Potenzial, mit den ganzen tagesaktuellen technischen Gimmicks da Quatsch draus zu machen. Vielleicht sollten wir ein Drehbuch schreiben dafür.
Ja, und eine von diesen 4 iPhone-Kameras, von diesen neuen Dingen, zerplatzt ins Auge oder irgendwie. Wir finden schon was.
Ja, ich glaube, es gibt doch immer genug Möglichkeiten, den Körper zum Platzen zu bringen. Und das sind ja sowieso unsere liebsten Tote.
Also Lionsgate, ruft uns 3 an, wir schreiben euch ein Drehbuch dazu.
Ich glaube auch, Lionsgate macht fast nur Distribution. Ich kann mich doch irren, aber ich glaube, die meisten Sachen, die mittlerweile rausbringen, man sieht immer das schöne Logo davor, aber die werden dann irgendwie unabhängig produziert. Also ich habe den als letzte großes Lionsgate-Release, habe ich zum Beispiel den letzten Rambo-Film im Kopf. Und dann dachte ich gerade nochmal drüber nach und dachte, nee, warte mal, das wurde doch von irgendwelchen Hongkong-Investoren produziert. Und Lionsgate
ist nur die am Ende sagen. Ich habe fast gesagt, die Tribute, hier Hunger Games-Filme waren das letzte richtig große,
oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist schon, also. Wer weiß. New Line Cinema, wir vermissen dich.
Die können ja einen neuen Wrong Turn Film rausbringen, machen sie bestimmt auch. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Es war mir eine große Ehre,
vor allem episch, auch
einfach. Es war episch und vor allem finde ich es einfach auch schön, dass ich jetzt zum Beispiel einfach auch mit zwei Leuten reden konnte, die einfach auch diese kaum, für andere vielleicht kaum nachvollziehbare Begeisterung einfach teilen können für diese Reihe. Und das ist ja fantastisch. Also ich danke Pascal, danke Patrick.
Ich danke euch,
sehr gerne. Und
ich danke euch auch.
Wir hören uns dann in dieser Kombination wahrscheinlich spätestens zur Besprechung des Resident Evil Franchises wieder. Und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, machen wir es auch. Also
ja. Ich muss aber
schönen Dank fürs
ja. Bei der Gelegenheit nochmal kurz aus Kompendium des Unbehagens verweisen, weil das auch ganz liebe Menschen sind. Und wir haben vor Jahren bei denen auch schon über Resident Evil 4 und 5 habe ich mit denen immerhin schon sprechen dürfen. Und das war auch ganz toll. Aber klar, wir machen es nochmal. Schon lange her. Viel, viel, viel Wasser, die Spree und die Alster seitdem runtergelaufen. Also machen wir nochmal.
Also, vielen Dank fürs Zuhören, liebes Publikum vom Bahnhofskino, liebes Publikum vom Devils and Demons. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast.
Auf Wiedersehen. Bye, bye.
Tschüss.